Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Wir sind wieder da. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der wunderbare, einzigartige Jesper. Hallo aus Italien, würde ich mal sagen.
Ja, hallo aus Italien. Stimmt, ja, mal was anderes. Ja, ich bin noch mitten im Urlaub. Lass mir noch die Sonne auf dem Pilz scheinen. Darum dieses Mal aus anderer Location als sonst.
Es ist immer mal wieder was Neues, ihr Lieben, aber das ist ja gar nicht schlecht. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, tatsächlich war in London, denn wir waren bei All In mal wieder, wie letztes Jahr, natürlich jetzt nicht mehr 80.000 im Stadion, sondern ja, ich glaube 55 waren es dann am Ende, aber ich muss euch schon sagen, und da kommen wir jetzt ein bisschen drauf zu sprechen, wir werden so ein kleines All-Out, All-In Wrap-Up machen zu AEW, was in der letzten Zeit so passiert ist mit beiden Eindrücken, ganz frisch. Der All-Out Pay-Per-View war ja erst vor wenigen Tagen und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, aber jetzt zuerst mal muss man sagen, wir haben das zweite All-In in London mitgenommen und ich muss sagen, ich fand es fast noch schöner und irgendwie kompletter als beim letzten Mal. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall, also ich glaube, die Show als solche war eigentlich in jeglicher Hinsicht eine bessere. Wir hatten ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, dass die Card tatsächlich auch viel, viel runder aussieht und viel besser ist. Und der Eindruck hat sich, finde ich, dann auch eigentlich durch die ganze Show bestätigt. Die hat einen viel besseren Flow gehabt. Es gab viel mehr Momente, wo man emotional auch investiert war. Selbst wenn dieser Lack vom ersten Mal mit großer Stadionshow in Wembley natürlich anders war und ein bisschen ab war, also diesen riesigen Aha-Moment beim Reinkommen hatte ich jetzt bei diesem Mal, also es ist immer noch geil, aber das erste Mal war es ja völlig wild, das zu sehen, so, ne, und dieses Mal wusste man ja schon so ein bisschen, was einen erwartet an der Stelle. Insofern, das war so ein bisschen weg, aber ansonsten, abseits davon hat es trotzdem das super, super gut eingefangen und mit ein paar ganz, ganz wenigen Wermutstropfen, eigentlich vor allem die Leinwand, fehlende Leinwandsicht von unserer Seite tatsächlich, die es ein bisschen nervig gemacht hat, tatsächlich, war es eine rundherum tolle Show, die ja auch eigentlich an jeder Stelle, sowohl von Kritikern als auch online, als auch vor Ort, überall sehr gute Reaktionen also abgerufen hat.
Es war echt cool. Also wir sind ja, du ja auch, mit aus Frankfurt geflogen, haben meinen Geburtstag gefeiert und es war mein Geburtstagswochenende. Dann sind wir alle von Frankfurt dann nach London. Dani haben wir dann vor Ort in London dann getroffen. Der war dann schon da. Wir haben in Camden eine coole Wohnung gehabt, die echt auch ganz gut gepasst hat. Es hat dann nicht ganz so lange gedauert, dann wieder heimzufahren. Waren davor ja auch ein bisschen was trinken und so. Haben London ein bisschen genossen, weil du eine gewisse Expertise in Camden hattest. Die haben wir natürlich dann ausgenutzt. Und wir haben ja diesmal auch woanders gesessen im Stadion. Das letzte Mal war geiler Blick, aber diesmal war es auch echt gut. Wir haben eigentlich auch eine gute Sicht Richtung Ring gehabt und man hat sogar den Entrance ganz gut gesehen, also trotzdem ein bisschen weiter oben, aber du sprichst es an und das war natürlich einer der absoluten Wermutstropfen, darüber muss man auch sprechen können, ist die Tatsache, dass halt die Leinwand nicht über dem Ring bei uns war, sondern die war an zwei Seiten, aber das haben wir nicht mitbekommen und dementsprechend mussten wir für Detailaufnahmen tatsächlich unseren Kopf drehen und auf die feste Leinwand hinter uns gucken, aber das ist natürlich nicht optimal. Da ist einem so ein bisschen was verloren gegangen, also da muss AEW das nächste Mal an allen vier Seiten auf jeden Fall Leinwände anbringen, ne?
Ja, ich habe auch, also ehrlich gesagt, das ist so einer von den Fehlern, wo ich nicht so hundertprozentig verstanden habe, woran das gelegen hat. Also weil, klar, wir haben hinter uns die Leinwand gehabt, aber die ist halt hinter uns. Also die, genau. Die ist wirklich 180 Grad Winkel hinter dir. Die hilft dir also wirklich, wenn du dich nicht davon wegdrehst, überhaupt nichts. Und das ist auch kein angenehmes Gefühl, dann in 500 Gesichter zu starren, die zum Ring gucken, während du über die hinweg guckst.
Ich muss auch sagen, die Leute hinter mir haben mich auch komisch angeguckt. Die haben die ganze Zeit gedacht, ich würde sie angucken. Das wollte ich ja gar nicht.
Ja, eben. Und sie haben ja offenbar gemerkt, dass es da oben zu hoch ist und dass man da noch die Leinwände braucht. Dann hatte ich irgendwie noch eine Weile versucht zu verstehen, okay, gibt's hier irgendwie einen Grund aus dem Blickwinkel, dass es nicht geht, hier eine Leinwand hinzumachen. Aber es hat sich für mich auf jeden Fall nicht erschlossen, warum genau auf der Seite, wo die meisten Leute sitzen, dann keine Leinwand hängt. Und so war es ja tatsächlich dann im Endeffekt. Das war ja die große Tribünenseite, sag ich mal. Und das war dann ein bisschen seltsam durchdacht. Also ich weiß nicht, ob es irgendeinen statischen Grund gab, dass es nicht geklappt hat, dass es irgendwie eine dritte Leinwand nicht hingepasst hat oder ich weiß es nicht, aber auf den anderen beiden Seiten, links und rechts, war es ja genauso befestigt. Insofern ist das ein bisschen ärgerlich, weil die kleinen Sachen gehen einem dann halt teilweise verloren. Also wenn man das positiv framen möchte, es hat zumindest Sinn gemacht, sich danach die Show nochmal auch tatsächlich on Tape anzugucken, weil man noch einiges Neues entdeckt hat. Aber es ist natürlich eigentlich nicht, so soll es ja eigentlich nicht sein. Man soll ja auch live schon möglichst viel von allem mitbekommen und da waren ein paar auch nicht so nuancierte Sachen, bei die ich einfach live gar nicht mitbekommen habe, weil es einfach nicht zu erkennen war.
Ist mir tatsächlich im Nachhinein nochmal bei dem Perry-Match aufgefallen, ja, gegen Darby Allin, da muss ich sagen, da habe ich dann viel nochmal mitgenommen on tape, was ich so im Stadion dann auch einfach nicht gesehen habe. Aber es waren trotzdem auch sehr viele Momente, und wenn wir jetzt mal zur Show an sich kommen, können wir ja vielleicht mal jeder so seine drei Highlights irgendwie so formulieren. Soll ich mal anfangen? Soll ich einfach mal so ein Highlight formulieren? Gerne. Also was mir brutal gut gefallen hat, und das war ehrlich gesagt das Gauntlet, ja, also meine Güte, wie geil war dieses Gauntlet, man hat alles richtig gemacht, indem man gesagt hat, okay, man haut da auch einfach ein Match raus, bei dem man weiß, das wird die Leute auch interessieren, das Casino Gauntlet Match um den Number One Spot für ein World Title Match, und dann ist so viel Geiles passiert, es war so ein rundes Ding, es waren irgendwie fast 30 Minuten oder 26 Minuten oder so, und es kam einem überhaupt nicht lang vor, und wer alles rauskam, es wurde immer gefeiert. Selbst als Jeff Jarrett rauskam, lauter Pop. Wir haben Nigel McGuinness mal wieder gesehen. Wie geil war das? Kazuchika Okada, wie er rauskam, unfassbar gefeiert worden. Zack Sabre war am Start. Und dann natürlich das Debüt von Ricochet. Also es war alles drin. Es hat riesig Bock gemacht. Und war für mich eine herausragende Ansetzung, die gerade auch in einem so großen Stadion sehr, sehr gut funktioniert, oder?
Absolut. Perfekte Ansetzung. Wir haben ja auch schon im Vorfeld gesagt, warum wir das für eine so gute Ansetzung halten, anstatt irgendwie das nächste Stadium Stampede-Ding oder dergleichen, weil das einfach auch eine Matchart ist, die natürlich einen großen Moment nach dem anderen tatsächlich schafft und dann ja dieses Mal auch wirklich genug große Namen drin waren mit McGuinness, mit Okada, mit Ricochet, mit Zack Sabre, die völlig überraschend waren, die cool waren, tatsächlich auch an der Stelle. Die Spaß gemacht haben, und das war wirklich, wie du schon gesagt hast, ist wie im Flug vergangen. Es hat einen guten Sieger auch gehabt mit Christian Cage. Das Finish ist so das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, das war so ein bisschen mau, hätte man ein bisschen anders machen können, aber das hat ihm auch keinen Abbruch getan, und es waren einfach 25 Minuten voller Spaß. Einzige, was ich, der Countdown war sehr kurz jedes Mal, das finde ich nach wie vor sehr verwirrend, also es war echt immer so, ich hätte gerne mal ein oder zwei Entrances auch mitgefilmt, ja. Wenn jedes Mal bei zwei oder bei drei angefangen wird zu zählen, ist das gar nicht mal so einfach. Das war für mich ein bisschen schwer durchschaubar, aber ansonsten super, super cool, schöne Aha-Momente dabei mit Nigel McGuinness, auch cool zu sehen, dass der halt so gut angekommen ist, obwohl das jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her ist, dass den Leute noch aktiv im Ring gesehen haben, auch wenn er natürlich durch die Kommentatorenfunktion weiterhin sehr präsent ist, aber rundherum sehr cool.
Also ja, definitiv, ja. Was du ansprichst, sehr, sehr lustig. Typische Wrestling-Logik wieder, wie kurz dann manchmal dieses Runterzählen ist, ja. Also das habe ich ja letztes Mal, als ich beim Shortcut to the Top der WXW war, da war ja auch, war es ja total unterschiedlich, wie jetzt die Intervalle waren, und so war das jetzt ähnlich auch bei der Casino Gauntlet, aber es war sehr, sehr cool. Und wie gesagt, ich fand den Pop auch gerade für Zack Sabre herausragend, da merkt man, dass der wirklich auch ein Riesenname ist und das natürlich auch in einem solches Setting, was sich echt auskennt mit Wrestling, da waren ja viele, die wirklich Wrestling, ja, Aficionados sind, und da war der Pop dann absolut riesig. Bin mal gespannt, ob er in der nächsten Zeit noch eine größere Rolle spielt, der G1-Gewinner, der jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch weiter im absoluten Stardom ankommt bei New Japan, aber wahrscheinlich dann auch international. Also es war sehr, sehr, sehr cool. Was ist denn bei dir noch? Du hast ja noch drei Wünsche frei, ich habe noch zwei.
Ja, es wäre tatsächlich auch einer von meinen gewesen. Ich glaube, wenn wir jetzt alle sechs unterschiedlich hätten, hätten wir auch die halbe Karte. Das soll ja so ähnlich sein. Darum bleibe ich mal. Also das Casino würde ich bei mir tatsächlich auch nennen. Als zweites würde ich dann allerdings tatsächlich auch das AEW Women's World Title Match an der Stelle auch nochmal nennen.
Okay, wir haben uns nicht abgefroren, aber es genau gleich. Alles klar, ja?
Ja, ist jetzt auch keine Überraschung. Ja. Ne? Also ich finde, also so cool und rund die Karte war, die Highlight-Matches liegen ja trotzdem auf der Hand. Da war eine kleine Handvoll oder nicht mal eine ganze Handvoll richtig exzellenter Sachen bei. Da waren eine Menge richtig guter und zwei mauere Sachen, sage ich mal, bei. Und das haben wir auch eigentlich alle so erlebt und gesehen. Wir waren uns ja auch alle vor Ort direkt einig, was das Coolste war. Ja. Und über das AEW Women's World Title Match haben wir uns, glaube ich, alle einfach extrem gefreut, weil wir ja alle drauf gewartet haben, dass diese Division endlich mal ein bisschen in die Puschen kommt. Und ich glaube, das war so ein bisschen Stellvertreter dafür, dass das da einfach geklappt hat. Das Match als solches würde ich jetzt, glaube ich, ist nichts, was man jetzt in 5 Jahren nochmal unbedingt sehen muss und sagt, hier, das ist total geil, das ist irgendwie eine geile Wrestling-School, die du auf jeden Fall nochmal gucken musst, und das Match ist mega dramatisch oder so. Das war es überhaupt nicht. Es war ein total patentes und gutes Match, aber es war ein Match, was auf einer emotionalen oder zumindest sehr heißen Storyline gefußt hat mit Toni Storm, die zum ersten Mal richtig mainstreamig ihren Durchbruch geschafft hat, mit Mariah May, die man als sehr junge Wrestlerin sehr erfolgreich aus Japan rübergeholt hat und etabliert hat und jetzt auch halt direkt zum Champion auch gekrönt hat. Also wirklich immer für beide beide als Sieger aus dieser Fehde quasi rausgegangen, mit Maria May natürlich als de facto Siegerin an der Stelle. Aber es war einfach ein super wichtiger Schritt für diesen AEW, für diesen AEW Women's Title, insbesondere daran gemessen, dass das andere Frauenmatch sehr, sehr furchtbar war an dem Abend. Darum, also wirklich toll, und ich freue mich für Mariah May auch total, die ja mit 26 auch noch sehr weit am Anfang der Karriere steht. Toni Storm, für die freue ich mich auch, das darf man auch nicht vergessen, auch wenn man die schon sehr, sehr lange begleitet, die ist auch erst 28, aber dass die jetzt auch mal ihren ersten, für mich fertigen Mainstream-Run tatsächlich bekommen hat, wo einfach alles auch gepasst hat und alles einen Anfang und ein Ende hatte, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Hier hat alles einen Anfang und ein Ende und alles hat Sinn gemacht, und zum Schluss hat eine bekannte Wrestlerin einen Youngster-Wrestler auf ein neues Level gehoben und beide haben nichts verloren. Also ja, Wrestling 101 und einfach sehr gut.
Ja, einfach genau das, was du sagst, kann ich nur unterstreichen. Ich fand die Story, wie sie erzählt wurde, auch innerhalb des Matches einfach sehr stimmig. Es hat alles gepasst. Mariah May, eine herausragende, muss man auch mal sagen, Schauspielerin, ja, die das alles sehr, sehr gut, ihre Rolle auch wirklich einfach sehr, sehr gut spielt, die nuancierten Situationen gut weiß, auch gut zu lesen weiß, Toni Storm ebenfalls. Also es war eine tolle Sache und es war ein gutes Gefühl zu sehen. Guck mal, hier war eine längere Fehde, eine längere intensive Fehde, die jetzt erstmal zu einem Ende gekommen ist mit dem Titelwechsel, der auch genau so richtig und stimmig war. Und das fühlt sich halt auch so an, als wäre Mariah May auch jetzt, sag ich mal, um es mal anders auszudrücken, eine gemachte Frau. Das ist eine super Angelegenheit. Mir macht richtig viel Spaß. Ich bin gespannt auf die nächste Zeit mit Mariah May, in welche neuen Storylines sie dann reinkommen wird. Das muss man sehen. Ich glaube, für Toni ist es jetzt auch erstmal so, dass ein paar Wochen vielleicht eine Cooling-Off-Phase gibt, bevor sie dann irgendwie wieder zurückkommt. Die beiden sollte man vielleicht dann auch erstmal trennen. Ich bin gespannt auf die neue Charakterschattierung, die Toni dann vielleicht bekommt. Vielleicht ist dann mehr Frust dann dabei. Mal gucken, das müssen wir sehen. Aber wie die beiden gut funktioniert haben, es war wirklich ein schönes Match. Man muss ja auch sagen, Toni Storm hatte in ihrer Vita, auch wo sie jetzt zuletzt den Titel gehalten hat, auch nicht immer nur super Verteidigung. Da war auch mal ein paar Sachen dabei, die nicht so richtig gut gepasst haben. Aber mit dieser Situation jetzt mit Mariah May war das absolut ein würdiger Abgang als Champion. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Du hast es eben angesprochen, wir gucken gleich auf All Out. Da ging es ja auch um Women's Matches und da war auch ein absolut herausragendes Match dabei. Da können wir gleich drüber sprechen. Du hast auch angesprochen, der TBS-Teil.
Und ein schlechtes.
Und ein schlechtes. Und ja, da will ich mit dir, bevor wir zu unserem absoluten Number One Pick kommen, will ich mit dir ganz kurz da mal rein. Denn Mercedes Moné gegen Britt Baker, ich glaube, das muss man sagen, hat nicht so funktioniert. Wir hatten uns an dem Abend unterhalten und da hattest du die Position, die ich im Endeffekt mittlerweile immer besser nachvollziehen kann, dass dieses Match, was überhaupt nicht funktioniert hat, halt auch nicht nur an Britt Baker lag, sondern ein Stück weit auch an Mercedes Moné. Und wir sehen es jetzt, da können wir gleich schon mal die Brücke machen zu All Out. Auch mit Hikaru Shida hat das Match mit Mercedes Moné nicht so wirklich funktioniert. Woran hängt's?
Boah, also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Matches, die man ein bisschen separat betrachten möchte, wobei natürlich Mercedes Moné in beiden ist und natürlich dann ein Element ist, was man da bei sich nochmal genauer angucken muss. Ich hatte es ja schon bei Moné gegen Britt Baker gesagt, dass das in meinen Augen ein Matchup ist, wo in dem beide das Schlechteste in einer Frau bringen.
Du hast uns vorher gewarnt.
Ich hab's, ja, also es war wirklich, also ich sag ungern, ich hab's gesagt, aber
nee,
war,
so.
Es ist, für mich war das in dem Fall, war das wirklich offensichtlich und es ist genau das passiert. Ich finde, die Offense von Mercedes Moné ist nicht gut, oder ist oft nicht gut, vor allem ist sie in langen Matches nicht gut. Und Britt Baker hat ein relativ schlechtes Selling und ein ganz furchtbares Pacing. Das heißt, sie kann auch, wenn die Offense des Gegners ist, das nicht irgendwie mal auffangen, indem sie das irgendwie gut verkauft oder länger liegen bleibt oder dergleichen, weil sie in der Regel direkt zum nächsten Spot hastet. Und das war eigentlich so was das gesamte Match irgendwie passiert ist. Nichts hatte irgendwie, also die Entrances waren cool, die Corgi-Kutsche war eins meiner Highlights tatsächlich, alles großartig. Und danach wirkt das wie eine Aneinanderreihung von Moves, aber irgendwie auch gleichermaßen in Zeitlupe. Und da kommt dann auch noch mit dazu, dass da kein richtiges Feuer drin ist. Britt Baker ist auch ein bisschen durch gerade einfach. Also das Comeback war jetzt nochmal ein kleiner Spark, aber ich finde, man hat jetzt auch gemerkt, dass das Publikum jetzt hier nicht bereit ist, für Britt Baker komplett in die Bresche zu sprengen an der Stelle. Mercedes Moné ist jetzt halt hier geturnt. Ja, weil man es machen musste, gefühlt so ein bisschen. Irgendjemand musste, jetzt ist es sie halt. Und dann ist es halt eine Story von einem Chicken Shit Heel mit einer großen Bodyguard-Wrestlerin gegen einen Face, was die Leute gerade so halb cool finden und beide, die es nicht im Ring rumreißen können. So, was soll dabei herumkommen? So, und dann hätte ich mir zumindest gewünscht, und das das ist ein Punkt, den ich beiden Matches ankreiden würde. Warum man das dann beide Male 15 Minuten plus gehen lässt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Das Match ist auch bedeutend schlechter geworden, je länger es lief, fand ich tatsächlich einfach. Also gerade der Mittelteil hat sich unfassbar gezogen. Und das ist ja bei dem Shida-Match eigentlich normal fast 1:1 genauso gewesen, tatsächlich. Also die Länge ist ja sogar fast auf die Minute genau dieselbe. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man das ein bisschen kompakter hält, dass man das ein bisschen verkürzt an der Stelle, damit das eben vielleicht gar nicht so wahnsinnig in den Vordergrund tritt. Aber so war es halt einfach eine ganz große Ansammlung an verschiedenen Sachen. Ich bleib dabei, es braucht diesen zweiten Titel an der Stelle auch nicht. Man hätte dieses Match auch nicht an diese Stelle auf der Card setzen müssen, so spät. Das hat da auch nicht noch geholfen. Es war so eine ganz bunte Mischung. Und ein Wort noch zu Mercedes Moné, das ist eine Sache, die finde ich halt schon ihre ganze Karriere so. Ich finde, die ist jedes Mal besser, wenn sie liefern muss, wenn sie auf einer Card ist, auf der nicht wahnsinnig viel tolles Zeug ist, wenn sie auch einen Grund hat, das rauszureißen. Und ich finde, sie neigt ab und zu ein bisschen zum Untertauchen. Mhm. Und in so einer Wembley-Show, wo davor irgendwie Ospreay gegen MJF gekommen ist und dann gibt es später noch das große Title-Match, da fügt sie sich so ein bisschen in ihr Schicksal ab und zu, finde ich tatsächlich. Und dann fehlt mit Britt Baker dann eben auch die Gegnerin, die dann eben das vielleicht noch rausreißen könnte oder so. Und kommt eins zum anderen. Also es war jetzt, ich will nicht sagen, dass es eine Katastrophe war, weil es war jetzt per se kein furchtbares Match, aber es war halt schon mit Abstand das Schwächste auf der Card. Und ich finde, es war halt so ein bisschen entblößend teilweise an einigen Stellen auch.
Ja, es war definitiv das Schwächste. Ich glaube, das muss man ganz klar so festhalten. Und ich finde es ganz spannend, was du sagst, denn wir wissen ja um Mercedes Moné, wir wissen ja auch, was sie kann. Ne? Beispielsweise, du hast ganz spannend beschrieben, wenn sonst nicht so ganz so viel Geiles auf einer Karte ist und sie dann irgendwie auch dementsprechend einen Spot hat, dann ist das tatsächlich sehr gut. Ich habe mir das Match mit Momo Watanabe angeguckt, Capital Collision hier von New Japan. Und das war das beste Match des Abends, was sie hatte. Ne? Also das ging auch 20 Minuten, das hat mir richtig gut gefallen. Die haben richtig gut zusammengearbeitet und da hat sie ja den Strong Women's Title verteidigt. Und es war genau das, wo ich sie auch sehe. Und es gibt ja auch andere Matches, wo wir auch gesagt haben, meine Güte, das war auch geil. Was uns ja beispielsweise auch gut gefallen hat, erinnern wir uns an Forbidden Door, auch ein Pay-Per-View, der ganz gut war, auch wirklich einige Highlights hatte, aber natürlich jetzt nicht immer nur brilliert hat. Und da war sie beispielsweise mit Stephanie Vaqueur. Das war ein geiles Match. Auch 17 Minuten. Es hat richtig Spaß gemacht. Auch da richtig gut performt. Also wir sehen, ja, es gibt immer wieder diese Down-Phasen. Und die hatte sie jetzt tatsächlich mit All-In und All-Out. Ich finde es gut trotzdem, dass wir differenzieren. Dass wir auch sagen, naja, das ist natürlich Hikaru Shida eine andere Gegnerin ist als Britt Baker. Hikaru Shida macht ja normalerweise sehr wesentlich sauberer. Bei Britt Baker muss man natürlich auch sagen, dass nichts davon, was sie gerade offensiv macht, irgendwie erstmal Gewicht hat. Es sieht nichts wirklich aus, als könnte es wehtun. Es sieht nichts irgendwie so aus, als ist das gerade hier ernst gemeint. Und sie ist halt nicht flüssig in dem, was sie abmacht. Das ist nicht so glaubwürdig. Und leider muss man auch sagen, wenn ich jetzt Tony Khan höre nach All Out, der ja nur ganz kurz bei dem Media Scrum auch irgendwie Auskunft gegeben hat und auch nach Dr. Britt Baker gefragt wurde. Also ich würde fast behaupten, wir sehen Britt Baker so schnell nicht wieder.
Ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Es ist ehrlich gesagt, jetzt muss man eben auch sagen, einfach derzeit kein riesiger Verlust im Ring gemessen. Also es ist halt ein AEW Original, das tut halt weh. Aber die Entwicklung, die ist halt auch einfach teilweise nicht da. Und ich sehe gerade wenig, also wenn man anguckt, was da sonst an Talent in der Division rumschwirrt, mit einer Willow, mit Chris, mit Mariah, mit Tony, da fällt mir nicht viel ein, warum man da noch groß Zeit gerade drauf verwenden sollte an der Stelle, nee, um es ganz banal zu sagen. Also
ehrlich gesagt genau das, wenn du dann siehst, okay, Diana Perrazzo dahinter, du hast beispielsweise Queen Aminata herausragend und dann hast du noch nicht die anderen von Ring of Honor beispielsweise, über die man auch immer viel sprechen kann, die eine Fackel nach der anderen abliefern. So, ne? Also da muss ich dann auch mal sagen, okay, dann muss man überlegen, steckt man da so viel Zeit rein? Bin ich auf jeden Fall gespannt, aber wir müssen natürlich jetzt zu dem Highlight kommen. Ich glaube, das ist auch Anonymous Decision, dass wir jetzt über das World Title versus Career Match sprechen. Bryan Danielson, er hat's geschafft. Es hat gar nicht so lange gedauert. Das ging mega schnell, habe ich das Gefühl gehabt. Und es war ein Match, eine herausragende Erzählung, ein tolles Match. Wir waren richtig mitgenommen. Bryan Danielson gewinnt gegen Swerve Strickland in einem tollen Match, in dem auch Swerve total super aussah. Ich hatte Gänsehaut und ich muss auch wirklich zugeben, beim Entrance hatte ich schon das ein oder andere Tränchen im Auge, wo ich echt gedacht habe, oh, ist das jetzt schon das letzte Mal, dass wir Bryan Danielson hier regelhaft sehen? Da kam er raus mit Final Countdown. Wir haben uns alle die Lunge wund gesungen, muss man sagen. Das war eine herausragende, einmalige Experience. Und es war natürlich auch genau dieser Main Event, wo wir letztes Jahr gesagt haben, ja, ist ganz nett, der Main Event ist aber eher so ein Showding. Dann war das so die Kulmination von einer tollen Story mit einem tollen Match gemünzt und war emotional auch etwas, was uns, glaube ich, alle irgendwie mitgenommen hat. Und wie wir gejubelt haben, als er dann das Ding wirklich gewonnen hat, das war schon groß.
Ja, also rundherum toller, toller Mainer, zweites tolles Title-Match von Danielson, was ich live gesehen habe, das damals gegen Kofi Kingston WrestleMania war ja auch schon eine kleine Offenbarung, aber das war jetzt nochmal natürlich im großen Main-Event mit der ganzen Story dahinter, war natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer an der Stelle. Richtig, richtig toll von vorne bis hinten. Du hast gerade das drumherum angesprochen mit den Entrances, die waren natürlich großartig. Das Match per se war toll. Auch hier auch Swerve einfach deutlich gestärkt nochmal aus dieser Fehde rausgegangen. Also rundherum wirklich toll. Kann eigentlich gar nichts mehr hinzufügen über das Match, weil auch schon alles darüber gesagt worden ist. Die Bewertungen, die das überall erfahren hat von Kritikern und Fans alike, sind ja auch sprechen ja auch einfach für sich. Ich glaube, ich habe keine einzige negative Stimme zu diesem Match bisher gelesen. Und wenn es eine gab, interessiert sie mich ehrlich gesagt auch nicht, weil das Match war großartig. Bei Cage Match gerade übrigens fast bei 9,7 bei 1000 Votes. Also ja, ist einfach schon wirklich ein toller Main Event gewesen. Ich glaube, niemand, der da vor Ort war, niemand, der es live gesehen hat, hat das Gefühl gehabt, dass das nicht ein würdiger Abschluss für auch ein Pay-Per-View auf dieser Bühne gewesen ist. Und dann eine coole Story, die sich jetzt daraus ergibt mit Danielson, der den Titel halt, mit dem Titel seiner Karriere am Leben hält, quasi an der Stelle. Also alles tippitopp und ja, kann da nichts hinzufügen, einfach großartig und gut gewählt.
Es war wunderschön, es war ein toller Abend, All In hat uns wieder absolut begeistert und wir schauen natürlich auf 2025 und 26. 25 wird Forbidden Door in London auf jeden Fall stattfinden und 2026 soll wieder All In stattfinden, da gucken wir mal, ich halte auf jeden Fall jetzt schon Ausschau, sobald es Karten gibt für Forbidden Door, da werden wir auch nächstes Jahr dann wieder dabei sein, da bin ich ganz sicher, da freue ich mich jetzt schon, das ist auch immer einfach ein geiler Trip, triffst du ein paar Freunde, bist mit ein paar Freunden vor Ort, hast eine gute Zeit, am Samstag sind wir ja angekommen, haben wir uns erstmal einfach ein paar Bierchen getrunken, sind wir nicht zu anderen Shows gegangen. Klar, man hört dann immer, geil, RevPro ist super, aber dann wären auch wieder 4,5 Stunden gewesen. Ich dachte, wir haben es wieder richtig gemacht, für uns zumindest richtig gemacht. Schön was trinken gegangen und dann schönen Sonntag Catch. Honorable Mentions übrigens, mir hat das London Ladder Match sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es richtig spaßig. Auch spannend, dass der Blackpool Combat Club, über den wir gleich noch sprechen werden, dann den Trios Championship gewonnen hat, also mit Pack zusammen. Da gibt sich gleich eine ganz spannende Suppe. Und übrigens Honorable Mention auch noch, natürlich Will Ospreay, MJF war super, klar, brauchen wir nicht drüber sprechen. War richtig gut oder wurde wahrscheinlich auch schon viel drüber gesagt. Aber Shoutout an Kultau, der uns mit Bier versorgt hat. Und ich sag mal so, mit der Musik von Will Ospreay haben wir einen kleinen Ohrwurm. Der ein oder andere, der uns demnächst mal live trifft, dann werden wir ihm mal genau erzählen, wie dieser Ohrwurm geht. Es hängt auf jeden Fall mit der Musik von Will Ospreay zusammen. Also, es ist auf jeden Fall ein gelungener Abend gewesen. Und dann kamen wir aus diesem Abend und dann haben wir blühende Landschaften gesehen. Wir haben einen freudigen Bryan Danielson gesehen, der mit seiner Familie jubelt und du hast ein gutes Gefühl gehabt, du hast die ganzen Lichter gehabt, du hast die ganzen Pyros gehabt und es war alles schön, es war alles rosig und dann 2 Wochen später befinden wir uns in einem Tal und nicht, ich will es nur sagen, es ist nur ein emotionales Tal, es hängt mit anderen, mit den Ausgängen der Matches zusammen, die es bei All Out gab, denn es wurde wesentlich düsterer. Wir haben in der Woche zuvor jetzt auch schon gesehen, das Haus von Swerve wurde abgefackelt von Hangman und da muss ich auch mal sagen, wie krass gut es AEW hinbekommen hat, über so eine kurze Zeitspanne 2 Pay-Per-Views auch zu organisieren, auch mit Storylines zu füttern. Wir hatten Highlight-Matches, über die wir jetzt auch mal sprechen, denn All Out, es war wirklich der Gegensatz zu All In, ne? Vom Gefühl her war es was ganz anderes, oder Jesper?
Ja, das war schon auf der anderen Seite der Skala auf jeden Fall. Hat ganz andere Wirkung, viel ernster gewesen. Tatsächlich hat auch weniger was von diesem Zelebrierenden halt gehabt, was Wembley auch tatsächlich hatte. Tatsächlich auch ein guter Konterpunkt. Ich sag gleich vorweg, muss noch mal ganz kurz in meinen eigenen Chor einstimmen vom letzten Mal. 15 Titelmatches auf 2 Pay-Per-Views sind geisteskrank und viel zu viel. Das darf einfach nicht sein. Ich bin da wirklich in einem Titelmatch-Tunnel die ganze Zeit wirklich gewesen bei den letzten 2 Pay-Per-Views. Das wäre cool, wenn wir das ein bisschen reduzieren könnten. Vor allem, weil ich fand
fand ich aber jetzt besser. Also ich gebe dir bei All In, gebe ich dir vollkommen recht, darüber haben wir ja gesprochen, aber die Tatsache, dass der Fokus bei All Out bei ganz was anderem lag, fand ich es jetzt wesentlich erträglicher.
Das wollte ich gerade sagen. Das hat ja genau gezeigt, dass auch Matches, wo man noch einen Titel dran heften könnte, sowas überhaupt nicht braucht. Also da waren jetzt auch, also in meinen Augen waren da auch schon wieder zwei Matches bei, wo es keinen Titel drauf gebraucht hätte. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber ansonsten sehr coole Show, ganz anders gestrickt, mit vielen Fragezeichen, die auch noch eingeläutet worden sind. Ich fand, das war so ein bisschen eher weiter erzählt als neu angefangen an ganz vieler Stelle. Mhm. Das ist dann ja vor allem jetzt auch bei den bei den Weeklies in den letzten Wochen auch weitergegangen, bis auf die große Story natürlich, auf die wir gleich noch zu kommen werden. Aber ansonsten richtig, richtig coole Show, brutale Show. Über die Schocker werden wir ja gleich noch ein bisschen sprechen. Und fand ich auch einen guten Kontrastpunkt. Ich bin nach wie vor nicht so ganz sicher, ob dieser 2-Wochen-Turnus da irgendwie Sinn macht. Irgendwie nach wie vor kein Freund von, aber dadurch, dass man es jetzt so gut konterkariert hat, wirkt es weniger verwaschen als beim letzten Mal. Das letzte Mal war es wirklich irgendwie so, das waren 2 Pay-Per-Views, ich wusste schon eine Woche später nicht mehr so richtig, was da wo gewesen ist. Dieses Mal, dadurch, dass es tonal so anders war, zumindest hier eine gute Trennung.
Ja, also das Gute war, dass sie ja natürlich einige Erzählungen beispielsweise bei All In weitergeführt haben, die jetzt bei All Out auch beendet wurden. Insofern ist es in Ordnung, aber trotzdem, ich wünsche mir da schon eine größere zeitliche Trennung. Man hat es super gemacht, also wenn man es irgendwie machen muss, dann so, aber so ein bisschen Zeit. Ich bin tatsächlich jetzt auch froh, dass der nächste Pay-Per-View jetzt erst Mitte Oktober ist, weil es braucht jetzt auch mal Zeit zum Atmen. Ne? Wir hatten jetzt echt, es waren 2 Wochen und zwischendrin habe ich mir dann noch hier Bash in Berlin gegeben. Also das war für europäische Wrestling-Fans jetzt auch recht viel. Also ich glaube, jetzt braucht jeder erstmal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Aber gehen wir jetzt genau in All Out. Und da fing ja der Pay-Per-View an mit einem Match MJF gegen Daniel Garcia. Ich weiß gar nicht, ob du dazu großartig was sagen willst. Ich will nur mal hier ganz klar loben, was das für eine krasse Performance von Daniel Garcia ist. Der, wissen wir alle, ein toller Wrestler ist. Mir super gut gefällt. Aber durch dieses Match mit MJF, der dann nur so eine sneaky Victory bekommt, indem er Daniel Garcia in die Klöten haut, muss man mal ganz klar so sagen. Aber ansonsten, Daniel Garcia hat dominant gewirkt. Und da fing der Ekelfaktor ja schon an. Also das war das erste Match und die haben nicht nur geblutet, sondern dagegen kam auch Rotze raus und so. Die haben sich's richtig dreckig gegeben und ich fand Daniel Garcia in der Erzählung, wie er mit seinem Gesicht auch gearbeitet hat, wie er mit seiner Mimik gearbeitet hat, das war für mich ein absolutes Standout-Match. Hat dir das auch einigermaßen gut gefallen oder wie siehst du das?
Ich fand's auch gut. Klingt wie eine kaputte Platte. Ich sag aber 5 bis 8 Minuten weniger und es wäre richtig geil gewesen, weil ich fand gerade gemessen dran, wie hart das Ganze war. Ich fand da auch überrascht davon, brutal und eng sich das angefühlt hat an der Stelle. Also wie das geklatscht hat und wie blutig das war und wie verbittert das auch alles wirkte. Hätte ich es einfach völlig in Ordnung gefunden, das auf 1/4 Stunde zu reduzieren, weil im Vergleich zu einem normalen Wrestling-Match sollte so ein Pacing eigentlich niemand so lange durchhalten, finde ich so. Da hätte niemand was verloren. Wenn man jetzt halt hört, dass MJF da vielleicht erstmal eine Weile jetzt wieder raus ist, tatsächlich nach dem Match, dann kann ich es ein Stück weit verstehen, dass man dem Fenster so ein bisschen Abschluss geben möchte. Gleichermaßen, aber ich finde es mit 15 Minuten wäre es noch viel, viel besser gewesen, tatsächlich an der Stelle, weil dann wären diese paar Längen, die es hatte, die es bei 23-Minuten-Match bei einem One-on-One ja logischerweise gibt, wären weg gewesen, hätte es sich einfach noch krasser angeführt, wie so ein D-Zug tatsächlich. Aber ansonsten hat es mir auch besser gefallen, als ich erwartet habe, auf jeden Fall, und fand es auch sehr patent,
ja. Ja, sehr schön. Ja. Ich kann das aber nachvollziehen. Also vielleicht 5 Minuten weniger hätten der im ganzen Sachen auf jeden Fall nicht geschadet. Insgesamt trotzdem echt ein cooles Outing. Ich habe es auch frisch geguckt. Ich habe jetzt normalerweise, wenn Samstag-Pay-Per-View ist, denke ich manchmal darüber nach, das irgendwie nachts noch zu gucken. Jetzt ging das nicht. Jetzt war ich Sonntag, aber auch, habe so um 18 Uhr angefangen, war natürlich auch fit. Und dann habe ich diese Zeitlängen natürlich auch anders konsumiert als mitten in der Nacht. Ne? Dann ist es manchmal echt ein bisschen anstrengender. War aber jetzt, kannst aber trotzdem nachvollziehen, war trotzdem 5 Minuten weniger, wäre trotzdem nicht verkehrt gewesen. Wir wollen jetzt nicht alles durchrattern, die ganze Pay-Per-View-Card, weil ja, im Endeffekt war es sehr, sehr stimmig. Aber wenn ich dann schon da durchgucke, ne, dann muss ich aber natürlich auch jetzt erstmal zu Ospreay und Pack gehen. Die haben sich in einer Art und Weise berungen, in denen die 20 oder 21 Minuten, die sie gebraucht haben, extrem schnell vorbeigegangen sind. Und Jesper, also ich habe schon viel Praise gehört jetzt mit Ospreay und Pack und es war irgendwie auch klar, dass die beiden ein ganz gutes Ding abliefern. Aber ich sag mal so, in der Mitte der Card schon so ein Highlight abzuliefern, da habe ich gedacht, viel besser kann es eigentlich nicht werden. Ne?
Nee, war auf jeden Fall richtig, richtig toll. Ich bin ein bisschen überrascht, wie positiv das angekommen ist. Ich fand es auch sehr gut. Ich fand Also irgendwie hat mir, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, aber Ospreay gegen MJF hat mir besser gefallen. Mhm. Ich fand den Mittelteil, gegen Pack gefällt, würde mir stilistisch sogar eventuell besser gefallen eigentlich, aber ich fand den Mittelteil so ein bisschen weird in dem Match und da fand ich es dann teilweise auch auf einmal sehr, sehr leise. Also da hast du auch gemerkt, dass das so ein Match ist, wo das Publikum jetzt nicht so ganz entschieden ist und dann wird es halt natürlich komplett rausgerissen von den letzten, ja, wie lange ging das? 7 Minuten, 8 Minuten, dieser Sprint? Ich fand bloß den Mittelteil, fand ich ein bisschen schlingerig. Aber das ist dann, ganz im Ernst, wenn du diese 7, 8 Minuten, die da zum Schluss kommen, dann abfeuerst, ist das halt auch einfach völlig egal und vergeben und vergessen. Das war halt dann alles richtig, richtig top und da gab es ja auch keine ruhige Minute mehr zum Atmen an der Stelle dann und es war ja auch alles einfach richtig, richtig gut. Insofern tolles Match, auch gut platziert an der Stelle. Ospreay sowieso ein Lauf, Pack auch immer besser und stärker verortet, gerade tatsächlich. Alles wunderbar. Also kann nur sagen, finde ich, dass es toll war. Ich fand's, teile die Riesen-Euphorie nicht so ganz, aber also ist immer noch eine Eins. Also
Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte das nämlich aufgeschrieben, dass es tatsächlich so eine kleine Phase gab, wo ein paar Sachen auch nicht ganz hundertprozentig gesessen
ja, haben. Ja, da hatte ich, ich weiß nicht, das wirkte fast so, als hätte ihnen jemand gesagt, dass sie noch länger Zeit haben, als sie gedacht haben oder ja, sonst irgendwas mit.
Ehrlich gesagt, hatte ich genau das Gefühl. Ja, und ich glaube, weil, das hängt also, damit zusammen, nur ganz kurz, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass bei den Young Bucks gegen Blackpool Combat Club ging ja 15 Minuten und da war es halt so, dass ich glaube, Matthew oder Nicholas, einer von beiden, war ja verletzt. Und der war ja verletzt schon von Freitag. Und ich glaube, die haben dann ein bisschen Zeit von der Uhr genommen, von diesem Match. Und dann war es so, dass das Ospreay-Match mehr Zeit hatte. Und dementsprechend war es dann wirklich ein Mittelteil, wo ich nicht genau wusste, okay, ein paar Sachen sind nicht gerade nicht ganz sauber. Und das haben sie dann aber wieder überspielt. Und dann waren die letzten Minuten wieder komplettes Geballer. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da mehr Zeit reingeflossen ist, weil ja, halt bei Young Bucks gegen Blackpool Combat Club gab es eine Verletzung. Und das war dann irgendwie so, ich glaube, das ist halt so dieser Punkt gewesen. Und das würde genau in deine Theorie reingehen, dass es ein bisschen wackelig war zwischendrin.
Ne? Das wusste ich noch gar nicht, aber das macht total Sinn, weil ich fand auch gerade so die Sachen, die Ospreay und Pack eigentlich normalerweise nicht machen würden an der Stelle, dann auf einmal so im Midstretch des Matches, dann auf einmal lange Selling-Phasen nach Basic-Moves oder sowas einzuflechten, was dann passiert ist. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, wo ich dachte, warum tut das jetzt hier auf einmal so weh? Und geht es einem von den beiden vielleicht sogar schlecht gerade? Aber das würde es dann erklären. Okay, ja. Aber wie gesagt, ist nach den 8 Minuten zum Schluss sowieso egal. Da hätten sie auch 20 Minuten scheiße wrestlen können, wenn es dann so abfackelst zum Schluss. Und also Ospreay kann gerade nichts falsch machen. Ist einfach so, ich habe ja selber längste Zeit nicht so wahnsinnig viel von ihm gehalten, beziehungsweise hat er mich begeistert. Also, dass er gut ist, wusste ich schon immer, aber er hat mich einfach nicht mitreißen können. Die letzten 1-2 Jahre hat er das wirklich sehr, sehr gut gedreht und ist ein sympathisches Babyface tatsächlich auch an der Stelle. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Du siehst diese beiden Namen und du weißt ja, was da rauskommt. Also,
ja, aber ich aber ich finde es halt trotzdem geil, also ne, wir haben jetzt auch ein bisschen kritisiert, das ist auch richtig so, weil genau das ist uns beiden aufgefallen. Ich finde es trotzdem wichtig, auch nochmal zu sagen, wie krass Pack dann einfach immer noch performt. Und ich finde die Geschichte, die kurz erzählt wurde, die übrigens von einem sehr, sehr guten Excalibur wieder auch erzählt wurde, ne, wirklich dann die Hintergründe dann nochmal zu erzählen, dass Pack tatsächlich, und Jody Fleisch-Referenz fand ich total cool, dass Excalibur Jody Fleisch gemenschen hat, den wir ja auch noch kennen als in unseren Anfängen im Euro-Wrestling, weil es war tatsächlich so, ne? Jody Fleisch und Pack mit Johnny Storm beispielsweise waren diejenigen, die eigentlich den Weg für britische Highflyer geebnet haben. Und dann kam halt eine Generation später, kam halt Will Ospreay. Und das ganz kurz anzuteasen, tatsächlich könntest du das viel länger noch machen, wenn die beiden nicht mehr in der Mitte einer Karte sind, sondern vielleicht irgendwann mal den Pay-Per-View-Headline. Dann kannst du da noch mal viel genauer drauf gehen. Aber jetzt uns da schon mal sowas anzufüttern mit dieser Qualität, das war absolut herausragend. Aber danach habe ich gedacht, okay, was soll jetzt kommen? Und dann muss ich sagen, kommen wir zu einem Match, bei dem ich sogar emotional noch viel mehr drin war. Und die beiden haben krass abgeliefert. Ich habe nichts als Respekt davor. Chris Statlander gegen Willow Nightingale. Ich liebe Willow Nightingale sowieso und ich liebe auch Chris Statlander. Ich finde, Willow könnte, ich hätte so Bock, dass die bei Karat mal dabei wäre. Ich würde die ganz gern einfach in einem Karat-Turnier mal sehen. Chris tatsächlich eigentlich irgendwie auch.
Und es war, ich wollte gerade sagen.
Also. Ja, also wie geil. Stell dir mal vor, beide irgendwie im Karat. Das wäre so, so geil. Weil die könnten es halt, keine Ahnung, die ganze Statur, das passt alles so, so gut. Ich hätte richtig Bock Bock auf die Fresse-Fights. Und das können die beiden halt auch gut. Der Chicago Street Fight war von vorne bis hinten emotional angefüttert durch die gute Story. Und die haben richtig abgeliefert. Übrigens aber auch mit der richtigen Siegerin. Jesper, deine Meinung zum Street Fight?
Ist mein Match of the Night tatsächlich. Mhm. Sogar noch vor dem Main Event. Ich war super. Ich hab viel erwartet tatsächlich, weil ich beide in Brawls sehr, sehr cool finde. Statlander vor allem, aber Nightingale ist das auch, macht das auch richtig, richtig toll. Ich stehe ja allgemein auf Underdog Babyfaces, physisch untermauern können, so ein Stück weit. Und das kriegt sie halt irgendwie, sie kriegt diesen Spagat echt super gut hin aus. Die ist eigentlich zu nett, um's zu können. Und man hat mit Statlander natürlich auch eine Gegnerin, die aussieht wie ein absoluter Endboss.
Ja.
Aber dann, wenn sie dann halt das Match streckenweise dominiert, ist es auch nicht so, dass du denkst, boah, wo kommt das denn her, sondern das passt irgendwie halt auch total rein. Bin ich riesen Fan von beiden, finde die beide richtig toll. Ich finde Statlander, glaube ich, sogar noch ein ganzes Stück geiler tatsächlich. Ich finde das unfassbar, wie die sich trägt. Also ich finde so die Aura, die hat, der hat vielleicht gerade sonst noch Rhea Ripley auf dem US-Markt und das war's dann. Mhm. Aber Statlander hat eine unfassbare coole Stoik. Wirkt, wenn sie möchte, unbesiegbar, lässt jetzt gerade ein bisschen mehr Verletzlichkeit auch zu, um die Gegner halt auch mit ranzuziehen und so. Aber super coole Frau einfach und aber auch gleichermaßen keine Angst davor, sich lächerlich zu machen. Und ja, einfach richtig cooles Match, nötige Härte. Die Spots, die haben größtenteils gesessen. Ja, so ein bisschen, bei dem Lightbulb-Spot bei Willow sah es ein bisschen affig aus, wie davor Chris Statlander versucht hat, mit der Baseballkeule zuzuschlagen. Das waren ungefähr so gute 15 Meter vorbei, würde ich sagen.
Das war okay. Oh, ganz schön Netz hier hoch, ja.
ja. Aber weil sie ist ja, man hat die Lightbulbs ja erst nicht gesehen, darum hat man sich erst gefragt, was macht die denn da jetzt? Was soll das denn da? Aber das war der einzige Wackelspot in einem Streetfight, was ja nun auch eine Matchart ist, wo es eigentlich immer so ein paar Szenen gibt, wo man so Suspension of Disbelief sich ein bisschen reinzwingen muss. Richtig cool, auch die Spots, keine Ahnung, dass der Tisch kollabiert. Als
ey, der
Willow,
Tisch, das war so geil, das hat mir so Spaß gemacht.
Trotz der Verkleidung.
Ja.
Das war super cool. Der Tischspot mit Statlander war cool. Es war einfach alles gut. Das Finish war cool. Und Publikum war durchgehend drin. Ich find's auch geil, dass die irgendwie Statlander nicht so wirklich hassen können, beziehungsweise wollen, weil die einfach zu cool ist. Das merkst du halt auch. Das ist einfach, man boot die so aus, weil man weiß, die möchte ausgeboot werden, aber eigentlich ist schon so, ja, aber das ist auch schon ziemlich cool. Und das ist eigentlich sehr vielversprechend, weil Statlander wird irgendwann auch ein mega geiles Face werden, einfach, wenn sie mal irgendwann aufräumen muss. Aber Willow auch ganz großartig und in meinen Augen der zweite große Aha-Moment nach dem Wembley-Match in der Frauendivision, wo du jetzt siehst, okay, da passiert was. Und ja, top.
Ja, also es ist genau das. Du sprichst Statlander an, die ist natürlich cool. Ich finde Stokely ja auch, passt auch ganz gut, ja. Ich finde die beiden irgendwie auch cool. Also sie haben natürlich dieses Coolness-Potenzial, ja. Und da wird auf jeden Fall noch mehr passieren. Ich finde es so wichtig auch für die Women Division, dass da jetzt auch so viele dauerhaft starke Matches zustande kommen. Und das gibt mir auch ehrlich gesagt ein gutes Gefühl zu sehen, dass da eine Weiterentwicklung einfach konstant stattfindet. Es ist jetzt auch erstmal der Punkt auf diese Fehde. Ich glaube, jetzt wäre es auch gut, beide erstmal wieder zu trennen, ne? Und Statlander woanders hingehen zu lassen und auch Willow sich irgendwie noch neu regenerieren zu lassen, um zu gucken, wo es da dann weitergeht. Das kann aber genauso auch eine Fehde werden, wie bei Protagonisten, über die wir gleich noch sprechen werden, die immer wieder irgendwann zusammenkommen und die so eine lange zusammengeschlossene Fehde haben, wo sie immer wieder aufeinandertreffen und so eine AEW-Longtime-Feud, wo du sagst, okay, was AEW irgendwie auch ausgemacht hat, kann ich mir bei den beiden auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Du hast die Spots angesprochen. Ich fand tatsächlich auch dann den Spot auf den Tisch nach diesem Lightball-Spot sehr, sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, ein Spear oder so, was das da war, das hat auch perfekt gesessen. Also da waren so viele Sachen, die wirklich gut waren. Auch eine härtere Gangart, ja, das muss man sagen. Da waren viele Sachen, die man sonst nicht ganz so häufig sieht. Spannend und geil. Also guckt euch das bitte an, wenn ihr das noch nicht angeguckt habt. Ich ziehe meinen Hut vor allen Beteiligten. Es war ein herausragendes Match. Also Chris Statlander und Willow Nightingale, ich habe nichts als Respekt und ich würde mich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn beide vielleicht doch mal von der WXW zumindest angefragt werden, wenn das irgendwie ginge. Weil ich glaube, Karat ist ja tatsächlich auch internationaler Name. Ich würde mich freuen. Und da könnte gerne eine von beiden ins Finale kommen. Es wäre herausragend. Ja, und dann reden wir noch mal ganz kurz über die anderen Matches. Du, hast du auch so ein bisschen was, was du noch mal sagen wolltest, ne?
Genau, das Continental Title Match und das TBS Title Match, da hatte ich beide auch noch ein paar Gedanken zu. Ganz kurz zum Continental Title Match, ich weiß nicht, wie du es fandest, ich fand es ein bisschen rough, also es hat ein paar coole Momente, aber es war so ein sehr klassischer Bäumchen wechsel dich vor Away irgendwie über die 15 Minuten, es hatte so ein bisschen TV-Charakter fand ich halt irgendwie.
Hat was totalen TV-Charakter, aber fand ich gar nicht schlecht im Endeffekt, ja. Hm?
Nee, ich fand es auch in Ordnung. Vor allem, es steuert ja alles auf Okada gegen Takeshita hin und das ist ja, so soll es ja auch sein. Das wird ja gut geteased. Ich bleib dabei, dass dieser Titel irgendwie schwierig ist. Ich fände das so viel geiler, wenn dieses ganze Match irgendwie näher an Ospreay gegen Pac dran gewesen wäre, wenn du halt weißt, okay, derjenige, der hier gewinnt, der kommt, der ist vielleicht der Nächste, der bei Ospreay irgendwie mit reinrutscht und dergleichen, weil es einfach, ich finde, das wird halt fast wichtiger als diesen Continental-Title die ganze Zeit. Also Okada hält ihn jetzt halt, ja, auch schon über ein halbes Jahr, glaube ich, ne? Ich finde, da bleibt halt irgendwie wenig hängen. Ich finde, das braucht's halt irgendwie an der Stelle nicht. Ist okay. Ich bin einfach, finde nach wie vor, der ist zu nah am International Title tatsächlich dran. Aber sei es drum.
Würde ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Ich fand das Match tatsächlich gut. Mir hat's riesen Spaß gemacht. Ich fand, es war ein gutes Zwischenmatch. Weil du brauchst es auch. Ein bisschen Cooldown. Da war jetzt nicht keine Blutfehde da drin. Und das konnte ich echt gut weggucken. Ich finde, wie es angeteased wurde mit Takeshita und Okada, da habe ich richtig Bock drauf. Und die Sequenzen, die es da gab, auch Takeshita, ist einfach mega geil. Ich finde es auch total gut, dass man jetzt ein bisschen mehr Storyline eingebaut hat. Alle Gegner wurden ja bei Collision erstmal überhaupt fix. Dementsprechend ist das alles kurz gewesen, aber trotzdem, da bin ich schon mal ein Freund von. Ich will aber auch eine klare Distinktion, entweder was bedeutet der Titel, welchen Wert hat der Titel tatsächlich noch, weil ich finde auch, dass der International Title dadurch durch die herausragenden Wertigkeiten der Einzelmatches, der International Title gerade der zweitwichtigste Titel ist. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich mit dem Continental Title? Und ehrlich gesagt stellt sich auch die Frage, was will ich mit dem TNT Title? Ne? Muss man nur überlegen.
Exakt. Das Ding ist, ich finde, also gerade in diesem Match ist es eigentlich exzellent gewesen, weil du hast eigentlich zwei parallel laufende Storys. Du hast dieses Okada gegen Takeshita-Ding, wo du halt weißt, das kollidiert. Weil das ist ja, wäre eine super geile Story, wenn dann, keine Ahnung, Okada, der jetzt hier nicht Champion wäre, aber vielleicht der Nächste ist, der Ospreay entthront und den International-Title gewinnt, dass du sofort weißt, okay, Takeshita steht schon in der Schlange und hat jetzt berechtigtes Interesse und einen Anspruch drauf, in dieses Titelmatch zu gehen. Fände ich viel organischer und cooler, als es irgendwie so getrennt zu machen. Und du hast die Cassidy-Geschichte, wo ja offenbar auch irgendwas passiert. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es ist sehr, sehr langsam. Ich fand es in der Geschichte wieder anerzählt, aber sie sagen es noch nicht so offen, dass da was kommt irgendwie die ganze Zeit. Ne? Also ich finde, alles geht irgendwie schief. Er macht immer weniger von dem Kram, den er immer ausgemacht hat. Wenn, dann wird es nur noch kurz angedeutet und dergleichen.
Ich sag dir, es ist genau das, was ich gesagt habe.
Ja.
Es ist,
aber auch da.
Bei Cassidy ist es genau das, was ich vor ein paar Wochen hier gesagt habe. Das wird irgendwann auf viel Cassidy hinauslaufen, weil er war derjenige, der bei dem freundlichen Abtausch zwischen Mark Briscoe und Orange Cassidy war er derjenige, der das erste war, der richtig zugeschlagen hat. Irgendwas passiert da.
Naja, plus er war, weiß ich nicht, das war ja auch so eine, wie er den Face-Off von Okada und Takeshita unterbrochen hat, war jetzt ja auch so ein bisschen holprig, sag ich mal. Ne? Da hast du ja auch schon gemerkt, dass das auch schon drauf ausgelegt war, dass er jetzt einen großen Moment auch ein bisschen kaputt macht an der Stelle. Also insofern, ja, da wird, denke ich, auch was passieren. Aber umso mehr, den Titel hätte es nicht gebraucht. Da kannst du ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die eigenen Storylines haben, dass da nicht unbedingt jemand noch ein Gold um die Hüften haben muss, damit das funktioniert. Mach dann ein Number-One-Contender-Match für einen International-Title draus oder whatever. Oder ein Eliminator oder was weiß ich. Aber mach da dieses Continental-Gold weg und das ist nichts verloren. Es ist nur gewonnen, weil im Endeffekt geht's um mehr, tatsächlich. Weil so ist es einfach. Was ist die Auswirkung davon, dass Okada dieses Match gewonnen hat? Es gibt keine außer, ich meine, Takeshita, der Typ, dem am ehesten auf den Fersen ist, wird das Rematch sowieso bekommen irgendwann um das Ding. Und bei den anderen beiden, die sind halt Randnotizen gerade in dem Title Picture. Insofern, ja. Dann das TBS-Title-Match. Wir haben über Monet gerade schon gesprochen. Setzt sich eigentlich nahtlos fort, was wir das letzte Mal besprochen haben. Ich fand es ein bisschen schockierend, auf welches Niveau dann auch Shida teilweise runtergegangen ist, da saß wenig, fand ich. Also das ist auch krass, dass dann irgendwie Mercedes Moné, deren Expertise ja oft so Selling und Bumpen vor allem gewesen ist, da sehen auf einmal Shidas Kicks mies aus und dann machen sie irgendwie drei Katanas in Folge, von denen zwei scheiße aussehen.
Und das, ist, das hast du richtig gemerkt. Du hast richtig gemerkt, dass wie laut übrigens auch Moné gecallt hat. Ne? Also ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also da habe ich gedacht, was ist denn da los?
Also, aber da, also auch da, diese Szene mit den Katanas fand ich wirklich, das war eine abenteuerliche Sequenz, wo ich echt dachte, okay, was ist denn da? Also, die gibt ihr dreimal den Finisher, zwei sehen scheiße aus, dann kickt Moné aus, und dann rollt sie sich nach draußen und dann gibt's dieses Gerangel um den Kendo-Stick und dann hat Shida den Kendo-Stick und setzt ihn nicht ein und macht einen blöden Move und dann verliert sie. Und dann denkst du echt so, wirklich, wenn das gebuckt worden ist, dann heilige Scheiße. Es liest sich auf dem Papier schon scheiße und genauso sah es halt auch aus. Und wenn es im Ring gecallt worden ist, dann war es halt eine schlechte, spontane Entscheidung. Aber ich fand, da sahen beide absolut blöd bei aus, die ganze Zeit. Bei Moné finde ich es halt, also keine Ahnung, was ich jetzt machen würde mit Moné, entweder du gehst jetzt die Route und sagst, du gibst ihr jetzt eine super emotionale Feder,
ja.
Und sagst, du stellst sie gegen Nightingale, wo es einfach nur darum geht, dass sie eine komplette Zicke ist und Nightingale das offensichtliche Face, oder du gibst ihr eine Fehde, wo sie richtig vermöbelt wird. Statlander ist leider gerade Heel, aber eigentlich wäre Statlander gegen Moné gerade das Richtige, weil du sie einfach dazu zwingen würdest, mach das, was du kannst, Bumpe, und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Jetzt ist sie halt Heel. Und auch hier, dieser TBS-Title ist die Kotze in dem Moment, weil ich finde, da kann man sich wunderbar hinter verstecken, gerade an der Stelle. Man kann jetzt einfach die Story draus stricken, dass sie ist halt Champion. Eigentlich braucht es den Titel weniger. Eigentlich muss es alles um diesen AEW Women's Title gehen. Ich finde auch, dass der Titel mit der AEW Women's Title heißt, einfach die ganze Zeit im Fokus stehen muss und nicht irgendein TBS-Ding an der Stelle. Und dann musst du irgendwie eine Story erzählen, dass die versuchen, sich da irgendwie hinzukrallen an der Stelle. Aber dieser TBS-Title, der ist da so eine Entschuldigung, die irgendwie über diesen Matches hängt und die tut dem irgendwie nicht gut, weil das schreit alles mit Card und so catchen die auch alle, finde ich gerade die ganze Zeit. Das wirkt wie ein safes TV-Match, bloß halt gestreckt auf wieder 17 Minuten, was ich auch wieder nicht verstanden habe, und es werden alle schwächer dran, gerade an dieser Stelle. Das ist also echt heftig und ich weiß ja, dass es Mercedes Moné besser kann. Aber ja, dass dann der Finisher auch wieder nicht sitzt und du hast jetzt zwei Gegnerinnen nacheinander gehabt, die in eine sehr unterschiedliche Richtung gegangen ist und mit Shida auch eine sehr patente, da stellt sich halt schon so ein bisschen die Frage, was kommt denn da jetzt an der Stelle?
Ja, ich muss sagen, mich haben so ein paar Szenen dann noch, neben dem, was du angesprochen hast, noch irritiert. Es gab dann zwischenzeitlich auch, als es darum ging, diesen Kendo-Stick zu holen, hat dann Hikaru Shida irgendwie dann auch so gesellt, als wäre sie dann gerade verletzt. Niemand hat verstanden, warum sie dann verletzt sein sollte. Das war ganz weird. Also da haben offensichtlich Absprachen überhaupt nicht geklappt. Du hast auch gesehen, dass sich Mercedes Moné die ganze Zeit Kopf beziehungsweise die Haare irgendwie gerichtet hat. Also das war die ganze Zeit, es war irgendwie gefühlt 4 Minuten so. Und hast die ganze Zeit gemerkt, okay, stimmt irgendwas nicht. Vielleicht war aber auch, keine Ahnung, vielleicht ist auch was verrutscht, ich weiß es nicht. Aber es war irgendwie komplett etwas off. Und das Schlimme ist, es hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander auf einer großen Stage, wo Moné mit dem Titel nicht abliefern kann. Ich kann da ein Sentiment bezüglich dieses Titels verstehen. Ich würde es tatsächlich wesentlich cooler finden, wenn das ein Titel wäre, ein klarer Midcard-Prospect-Title, den aber dann keine Mercedes Moné hält, sondern tatsächlich jemand wie Billy Starks oder keine Ahnung. Ich meine, der Titel war ja davor durchaus mit der richtigen Person besetzt. Ich fand, dass Julia Hart, wenn du überlegst, Julia Hart den Titel gehalten hat, das fand ich, hat total Sinn ergeben, weil sie mit dem Titel und den Matches dadurch besser geworden ist. Ne? Aber jetzt gerade ist das Moné, hast du einfach diesen Titel gegeben, weil du ihr nicht direkt in das World Title Picture integrieren wolltest und wolltest ihr trotzdem einen Titel geben. Das hilft jetzt gerade nicht so. Da muss man sich jetzt wirklich überlegen, wie es weitergeht. Und ich finde es aber trotzdem auch noch, das will ich auch noch ganz kurz sagen, irritierend, weil das war objektiv schwaches Match. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es ist irritierend, weil vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen hatten die beiden schon ein Match gegeneinander bei einem TV-Show, beim Dynamite. Und das hat wunderbar funktioniert. Da war Moné gegen Hikaru Shida, war ein tolles Match. Hat super funktioniert. Hättest du das nochmal repliziert, hättest du einfach genau dieses Match nochmal gemacht. Natürlich wäre es dann vielleicht Leuten aufgefallen und gesagt, okay, schon relativ ähnlich zu dem. Aber das ging halt nur 10 Minuten und halt jetzt nicht irgendwie 16 Minuten. Hättest du machen können, wäre super gewesen. Und wäre niemandem aufgefallen, hättest gesagt, okay, wieder auf der Spur. So war es jetzt zum zweiten Mal hintereinander. Unglückliche Erzählung, muss man sehen, wie es weitergeht.
Ja.
Aber dann kommen wir jetzt tatsächlich zu dem letzten, sagen wir mal, offiziellen Main Event. Und das ist der World Title Kampf von Bryan Danielson gegen Jack Perry. Ich finde, das war ein gutes Match. Ich Frendl aber, und das sage ich auch ganz offen, weiterhin ein bisschen mit Jack Perry noch im Main Event Picture. Ich finde, er hat das aber gerade vom Selling herausragend gemacht, wie er die Aktion, die Bryan Danielson ihm auch, ja, wie soll ich mal, ausgeteilt hat, verkauft hat, war erste Sahne, hat sich ein bisschen zwischenzeitlich auch gezogen, hat ein super Ende dann aber gehabt. Dann gab es natürlich die Eingriffe der Young Bucks, die dann irgendwie versucht haben, Jack Perry den Titel zu ergaunern. Das hat dann alles nicht geklappt. Das Match selbst fand ich, wie gesagt, ganz cool. Das wäre für mich so eine, ja, das wäre für mich so 3,5 Sterne gewesen. Keine Ahnung, was es dann im Endeffekt wird. War auf jeden Fall in Ordnung. War aber klar, dass das nach diesem absoluten Hoch bei All In eine Zwischendurchgangserzählung war, die Jack Perry aber auf jeden Fall geholfen hat. Richtig geil übrigens am Ende, als er die finale Aktion eingesteckt hat von Bryan Danielson, stellt er sich so als Scapegoat dar. Das wirkt, und da muss ich sowieso sagen, dass die kleinen Situationen, die Mimik, wie Jack Perry das Match erzählt hat, wie er herausgekommen ist, das war tatsächlich wichtiger, weil das wird in den nächsten Wochen, Monaten in Videopackages verarbeitet, als das Match an sich, glaube ich fast. Also das ist das, was ich da mitnehme.
Ich habe den Spot gehasst mit dem Arme ausbreiten. Ich hätte ihn gut gefunden, wenn das kein halbstündiges Match gewesen wäre. Mhm. Ich finde, man hat sich ja so ein bisschen gefragt, was kann Jack Perry Bryan Danielson in einem Halbstunden-Match entgegensetzen, ja? Also, oder in einem Wrestling-Match entgegensetzen. Die Frage ist so ehrlicherweise ein bisschen offen geblieben. Also, es irgendwie, ich fand, das wird einfach länger und länger und länger. Ich war alles gut erzählt und so, aber ich habe jetzt irgendwie wenig, also zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl gehabt, dass Perry irgendwie Danielson gefährlich werden könnte. Auch aus der Erzählung des Matches heraus nicht. Und dass er dann nach einer halben Stunde noch genug Luft hat, hier die Opfergeste zu machen, anstatt einfach von Bryan Danielson outwrestled zu werden. Das hätte ich okay gefunden, wenn das nach einem 10 oder 15 Minuten Sprint oder sowas passiert worden wäre, wo Danielson in der Presse zermanscht. Aber nach einem Halbstunden-Match, dass er da noch hier zu großem Drama fähig ist, I don't know. Habe ich nicht gekauft. Ansonsten aber Positive, er hat sich in dem Halbstunden-Match sehr gut gehalten. Es gab keine Längen, keine großen Längen. Natürlich, wie du schon gesagt hast, hier und da wird es aber ein bisschen langsamer. War, glaube ich, auch darauf ausgelegt, Jack Perry viel TV-Zeit zu geben oder Pay-Per-View-Zeit zu geben und ihn auch in so einem Match mal lernen zu lassen. Das wird ja Danielson auch sehr wichtig gewesen sein. Insofern alles cool. War jetzt ganz stumpf gesagt, eine klassische Übergangsverteidigung.
Ja, aber ne? Das ist vollkommen in Ordnung.
Also, das ist ja auch in Ordnung, weil es war ja kein Mainer. So.
Genau. Und das fand ich auch genau richtig, weil ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe damit gefremdelt, dass Jack Perry jetzt diesen Spot bekommt und ich war nicht so richtig sold, ne? Aber sie haben es für mich gut gelöst. Es war trotzdem klar, Jack Perry braucht noch ein Stück weit, um wirklich den Bryan Danielson gefährlich zu werden. Das hat man gut herausgearbeitet und gleichzeitig hat man ihn in diesem Spot gelassen. Beispielsweise mit Darby Allin wäre das für mich schon ein anderes Match gewesen. Und es kommt ja jetzt auch bald. Und dann werden wir mal gucken. Wir wissen, dass Christian spätestens nach All-In ja jetzt auch ein Contender ist, der ja dann auch reingemünzt wurde. Aber da komme ich gerade schon zur wichtigsten Szene. Christian kommt raus, seine Musik kommt, The Patriarchy kommt raus, nachdem Luchasaurus schon Bryan Danielson umgehauen hat. Es gibt diesen, fand ich ganz lustigen Moment, wo Jack Perry und Luchasaurus sich angucken und wir kennen uns irgendwoher. Und dann aber kommt der Blackpool Combat Club zur Rettung von Bryan Danielson. Bryan Danielson lacht und sagt, ach gut, meine Buddies sind da. Und was dann passiert, ist viel diskutiert in der letzten Zeit und ist einer der größten Schocker gewesen. Ich sag dir eins, Jesper, der European Uppercut von Claudio Castagnoli an Bryan Danielson, der hat an meinen Grundfesten gerüttelt. Als Bryan Danielson ihn dann anguckt und Claudio Castagnoli fragend anguckt, dann denkst du dir, okay, was ist hier los? Und genauso hat er auch geguckt, genauso hast du gedacht, scheiße, krass, diesen Turn habe ich nicht kommen sehen. Der Blackpool Combat Club, kann man sagen, ist gegen Bryan Danielson geturnt, übrigens auch mit wichtiger Mithilfe von Pac. Und was war da eigentlich mit John Moxley, der da ja zum Teufel wurde, kann man sagen. Bryan Danielson hat er noch umarmt direkt nach der Titelverteidigung, aber es ist ungewöhnlich für Moxley gewesen, weil Moxley, der umarmt so lange Leute eigentlich nicht. Und dann wussten wir schon, das ist das Ende. Er flüstert ihnen was ins Ohr, keine Ahnung, was er da gemacht hat, noch positive Worte. Und danach zückt er die Plastiktüte und will Bryan Danielson zumindest, ich will mal sagen, ein bisschen zu weniger Sauerstoff verhelfen, Jesper.
Ja, aber was das Ziel davon war, kann man, glaube ich, nochmal sprechen. Ein bisschen ersticken, weil da nur ein bisschen ersticken. nicht so doller, aber ein bisschen. Also auf jeden Fall richtig cooler Turn. Ich finde, man merkt ja auch an den ganzen Handyaufnahmen von den Leuten, die alle auf Mox laufen und dann alle empört umschwenken, als dann auf einmal Castagnoli niederstreckt, zeigt ja, wie cool es inszeniert war und wie überraschend es inszeniert war. Ich fand's sehr, sehr cool. Ich fand's auch geil, dass Danielson das nicht sellt wie den absoluten Mordanschlag, sondern mit dem Adrenalin aus dem Match einfach das auch noch sellt wie ein Uppercut in einem Match tatsächlich, der dann einfach nur so what? Da kurz sitzen bleibt und ja, der Tütenspot ist cool, coole Reminiszenz an Terry Funk tatsächlich auch. Von den Horrorspots auf der Card tatsächlich der einzige, haben ja alle einen kleinen Aufschrei verursacht, der einzige, wo ich so ein bisschen verstehen kann, dass der einigen Leuten Bauchschmerzen macht. Ja. Sag mal so, wenn irgendwo auf der Welt in den nächsten 6 Monaten irgendwas mit einer Plastiktüte passiert, dann hat AEW vermutlich ein Problem, weil es so spezifisch ist.
Auf jeden Fall. Beim Rest
sehe ich die Gefahr da jetzt nicht so, aber ich ganz im Ernst, ich bin da auch immer kein Fan von da irgendwelche Nachahmungskonstrukte zu stricken. Insofern, ich finde das völlig in Ordnung. Ich fand das in Ordnung. Es war safe gemacht. Das ist die Hauptsache. Super cooler Schocker. Wir haben ja auch schon privat drüber gesprochen, dass Moxley eigentlich der sein muss, der die Jagd macht. Da gibt es jetzt viele coole, offene Fragen. Die Sache mit Darby spielt ja auch noch so vor sich hin. Was das war, ob er eigentlich einfach den Title-Shot abluchsen wollte, ob er ihn als Protégé mit reinziehen möchte in die ganze Geschichte. Werden wir auch alles die nächsten Wochen noch erfahren. Alles sehr, sehr cool. Ich finde es auch schön, dass der Blackpool Combat Club zumindest noch jetzt vermutlich im Schnelldurchlauf nochmal auserzählt wird, nachdem er die letzten Monate, zumindest bezüglich Danielson, ein totaler Afterthought gewesen ist, fand ich. Aber jetzt wird noch eine kleine und schnelle Schleife drum gemacht. Du hast den coolen Trios-Title-Kram mit Utah, der mit den 2 Attentätern zusammen jetzt noch in dem Team ist. Ich bin gespannt, ob sie ihn alleine lassen, ob er verzweifelt ist, den Titel loszuwerden und es nicht schafft oder ob die ihn einfach hintergehen. Werden wir sehen. Freebird Rule geht ja nicht, insofern wird's ein Problem. Haben wir ja gerade gelernt. Insofern super cool, geile Frage und jetzt, ja, Daniels eigentlich mit einer Zielscheibe und einem Countdown auf der Brust. Das Einzige, was Mox jetzt halt noch fehlt, ist eigentlich irgendwie ein Grund für einen Title-Shot zu haben. Mal gucken, ob er dafür Darby braucht. Aber dann wird's knallen.
Auf jeden
sehr,
Fall.
Sehr, sehr cool.
Ich finde total spannend, was du so ansprichst, denn wir hatten ja im Chat auch geschrieben, ne? Wo es darum ging, ja, was passiert denn mit dem Blackpool Combat Club? Und du hattest ja auch erst gedacht, naja, es fizzelt ein bisschen aus. Und ich habe gesagt, na, pass mal auf, weil genau das ist jetzt passiert, dass John Moxley halt jetzt der Mega-Heel ist, ja? Er ist jetzt der Übeltäter, ja. Er ist jetzt der fast Gewalttäter, könnte man schon fast sagen, der Bryan Danielson hier da, naja, zumindest ein bisschen zu weniger Sauerstoff verhelfen wollte. Und also ich finde es total gut, dass sie das jetzt machen, weil Moxley sieht ja jetzt auch, also der ist ja die letzten Wochen herummarodiert und hast du schon gedacht, okay, der hat auf jeden Fall eine Mission und dann auch ganz cool, wie das jetzt funktioniert. Natürlich muss es jetzt noch erzählt werden, wie es jetzt geht. Geht der Blackpool Combat Club jetzt anders weiter? Ist er jetzt komplett beendet? Ist Bryan Danielson jetzt nur praktisch raus? Ist das jetzt, was ist das jetzt, eine neue Funktion? Marina Shafir, auch als diejenige, die alles auch wegwämst, was ihr vor die Flinte kommt, sag ich mal, gefällt mir auch total gut. Also da sind einige Erzählungen, aber halt, was du sagst, die große Erzählung, was will jetzt Mox genau? Was ist der Plan, der dahinter steht? Geht's jetzt ihm um den Titel? Um was geht's ihm jetzt tatsächlich? Und auch dann die ganzen Sachen, die jetzt reingeworfen werden, dann von so Schnipsel, dass William Regal Schnipsel von alter AEW-Zeit da noch ein paar Sachen gesagt hat, die vielleicht jetzt passen könnten. Also diese ganze Vieldeutigkeit. Was ist mit Eddie Kingston? Hat Eddie Kingston die Wahrheit gesprochen bezüglich Claudio Castagnoli? Also da gibt so viele Anknüpfungspunkte und eigentlich sau viele Sachen, die einem Bock machen, in den nächsten Wochen Dynamite zu gucken, ne?
Ja, total. Und wie gesagt, vielleicht wechselt der Blackpool Combat Club ja auch nur den Besitzer. Ich meine, man kann ja auch wunderbar die Story erzählen, dass Danielson mit seinem ganzen Gelabere ich höre ja sowieso bald auf und dann kämpfe ich nicht mehr, auch ein bisschen gegen die Grundprinzipien des Ganzen verstoßen hat an der Stelle und dass es einfach von anderer Stelle jetzt übernommen wird. Und die Leute, die nicht mehr reingehören im Augen des neuen Besitzers, da eben jetzt rausfliegen tatsächlich. Das, was dann vor allem jetzt erstmal Danielson ist an der Stelle. Aber ja, absolut.
Und ich finde es halt insofern auch spannend, weil erinnern wir uns an All Outs der Jahre zuvor. Und oftmals war es dann so, dass dann das große Ausrufezeichen noch gesetzt wurde, indem Leute neu in die Company kamen. Und ich finde es total geil zu sehen, dass es jetzt oftmals gar nicht mehr darum geht, dass Leute neu in die Company kommen, sondern dass es dann diese Turns gibt, dass innerhalb der Company was passiert, dass einfach mehr aus sich heraus passiert, dass die Storylines tiefer werden, dass die Schocker sind, dass jemand turnt und so, dass man es wirklich schafft, nicht durch externes etwas einen großen Wow-Effekt zu kreieren, sondern eigentlich durch so die Verflechtung, die Freundschaften, die dann gebrochen werden, die dann hintergangen werden. Gefällt mir. Wollte ich ganz kurz noch erwähnen, dass wir da jetzt irgendwie schon eine Stufe weiter sind. Macht gerade dann echt Riesenspaß. Aber wenn ich über Spaß spreche, muss ich die Frage stellen, ob es den Protagonisten des letzten Matches Spaß gemacht hat, dieses Match dann im Finale zu bestreiten. Das Lights Out Steel Cage Match. Adam Page, der Hangman gegen Swerve. Nach langer Zeit ist es tatsächlich so, dass Hangman Adam Page ja die Rache genommen hat an Swerve Strickland. Ein unfassbar brutales Match. 32 Minuten angefangen außerhalb des Käfigs, dann wirklich im Käfig gewesen. Die absurdesten Sachen, unter anderem ein Zementblock am Start gehabt und boy, oh boy, die Aktion, die da drauf ging, der Rücken, der beispielsweise von Hangman, der sah nicht mehr gut aus und Swerve hat's auch ordentlich abbekommen. Da waren so viele Situationen dabei. Da muss ich schon sagen, ich habe mich zwischenzeitlich wie in so einem Saw-Film gefühlt und ich gucke das nicht so regelmäßig, ich habe aber gedacht, viel brutaler kann es auch nicht sein, Jesper.
Ja, wahnsinnig, wahnsinnig cool. Die Frage, ob denen das Spaß gemacht hat, das würde ich ja eindeutig bejahen. Ich glaube, ja, wenn du die Bremsen rausgenommen werden und einfach machen kannst, was du willst, größtenteils, dann macht das vermutlich jedem Wrestler Spaß. Und,
vor allem das Sickos.
Ja, ja. Und eine halbe Stunde nochmal so ein Charaktermatch zu haben, ist natürlich auch cool. Strickland im Turbo-Durchlauf einmal zum Main-Eventer gemacht und dann selber nochmal zwei Leute bizarrerweise mit Danielson und mit Page dann auch nochmal nach vorne gebracht, selber. Richtig, richtig cool. Die Spots waren auch gut. Ich fand das, das Match war Main-Eventiger und größer als das, das Texas Deathmatch. Ich fand es tatsächlich ein bisschen schwächer als das, als die Zusammenkunft, die ersten. Die fand ich als Match ja cooler. Aber
ja, fand ich auch, hat ein bisschen weniger Längen gehabt.
Ja, genau, genau. Ja, und es wirkte noch rauer irgendwie das erste. Das erste wirkte noch ehrlicher und glaubwürdiger als das hier. Das hier war halt mehr Drama an der Stelle so ein bisschen. Ist aber eine Main-Event natürlich an der Stelle dann auch passender und würdiger. Waren halt mehr die großen Bilder, die jetzt hier passiert sind, so tatsächlich. Und die Kombination insofern auch als solches cool. Vielleicht muss man die Matches auch gar nicht vergleichen, sondern eher als zwei unterschiedliche Interpretationen der gleichen Sache sehen an der Stelle. Mhm. Super, super gut. Swerve kann hoffentlich jetzt erstmal 2-3 Monate Pause machen oder einen Monat Pause machen oder so. Würde ich ihm sehr gönnen. Würde auch seinem Charakter, glaube ich, ganz gut tun, einmal so einen kleinen Schritt zurückzunehmen und dann wieder voll reinzugehen. Nicht, dass sich das in irgendeiner Form abgenutzt hätte, aber so sollte man mit Main Event dann einfach umgehen. Und Adam Page ist bereit für das nächste, wo ich gerade nicht so ganz weiß, wo es hingeht. Irgendwie nichts für einen Title Shot gerade, die Richtung. Da fehlt es jetzt gerade irgendwie noch, aber ich bin super gespannt, was hingeht. Man wird einen Plan mit ihm haben. Also, let's see.
Ja, ich glaube, da gibt es wirklich Fragezeichen, was du sagst. Ich gehe fest davon aus, dass Swerve jetzt auf jeden Fall mal ein paar Monate Pause macht. Und das ist auch richtig und gut so. Jetzt so lange abgeliefert, dann super Title Run gehabt, jetzt noch innerhalb von 2 Wochen absolut herausragende Matches gehabt, auch brutale Matches. Ich glaube, es ist gut, dass er sich ein bisschen erholt. Die Szene, die wahrscheinlich dazu führen wird, dass er sich erholt, ist tatsächlich der Chairshot. Da muss ich sagen, das hat mich ein bisschen zusammenzucken lassen. Ich bin aufgrund der Vergangenheit sehr restriktiv, was es Chairshots anbelangt, darüber haben wir auch oft in diesem Podcast schon gesprochen, brauche ich nicht. Hätte ich auch jetzt nicht unbedingt gebraucht, um es mal so zu formulieren. Ich glaube, die haben schon darauf hingewirkt, dass alles möglichst wenig dramatisch ist, also für reale Fakten. Aber das wird im Endeffekt darauf hinauslaufen. Wie hast du den Chairshot gesehen? Hat der dich auch so zusammenzucken lassen wie mich?
Ich zucke da nicht zusammen, weil ich AEW inzwischen immer bei solchen Sachen den Benefit of the Doubt gebe und erstmal glaube, dass alles safe ist, wenn sie sowas machen. Als ich den Stuhl gesehen habe, habe ich schon gedacht, okay, es wird gepreppt sein und das hat man dann ja auch, wenn man dann angefangen hat, darauf zu achten, das habe ich tatsächlich in dem Moment sofort, weil ich auf Stuhlschläge normalerweise allergisch reagiere, merkt man, dass die Kamera den Winkel ändert und dass es anders klingt und dass es auch so ein bisschen in der Mitte irgendwie sich so ein klein bisschen faltet. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht angesägt gewesen ist oder so oder einfach nur gelöst war. Aber das war auf jeden Fall ein gepreppter Stuhl und ich glaube, dann ist es auch in einem vertretbaren Maße oder zumindest in einem, wo man halt ansonsten sehr viel mehr im Wrestling noch hinterfragen müsste. Ne? Da müsste man irgendwie alles an Kopfkontakt eigentlich zumindest mit einem dicken Fragezeichen versehen, ob das in Ordnung ist, wenn einem ein dermaßen safer Chairshot Sorge bereitet. Und fand ich in Ordnung, der Spritzenspot, ist halt Smoke and Mirrors an der Stelle. Ich weiß nicht mal, ob die Spritze im Mund war, selbst wenn sie im Mund drin war, also in der Wange. Weil, also ich würde eher das machen, als mich auf einen Betonklotz bomben lassen. Insofern, Gott, das ist ja harmlos. Also ich finde es relativ harmlos, auch wenn ich weiß, dass manche Leute Angst vor Spritzen haben.
Ja.
Ich finde, das ist ein Non-Issue tatsächlich an der Stelle. Wenn man halt irgendwie sagt, man erträgt sowas im Allgemeinen. Ich verstehe total, wenn das nicht für jemanden ist und der das nicht sehen möchte, ist völlig legitim. Es gibt auch Leute, die sehen gerne nicht gerne Blut in Filmen oder irgendwelche abgetrennten Gliedmaßen. Ist alles fein. Wenn das jemand nicht möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, in puncto Sicherheit ist es eine Scheindiskussion, die man führt an der Stelle. Und es ist eine Geschmacksfrage. Die ist jedem selbst überlassen. Kann ich verstehen. Aber fand ich alles safe und gut und auch im Rahmen dieser Story sehr sinnvoll eingebettet.
Da will ich nochmal ganz kurz rein, weil ich finde, es ist schon spannend zu sehen, wie empört solche Diskussionen mittlerweile geführt werden, wenn du eigentlich weißt, wie oft All Elite Wrestling auch darauf achtet, dass genau Sachen safe passieren, dass viel Smoke and Mirrors dabei ist, dass dann dementsprechend, weil viel Smoke and Mirrors dabei ist, auch manchmal Sachen nicht so richtig gut funktionieren. Erinnern wir uns an dieses Exploding Barbed Wire Match. Naja, passiert. Aber, das ist jetzt auch schon lange her, aber die achten ja relativ viel drauf. Jetzt gibt's natürlich sowieso auch wieder Entspannungsphasen für die einzelnen Wrestler. Also ich glaube, da ist im realen Wrestling-Kosmos tagtäglich passiert sehr, sehr viel Shit. Und was du sagst, du hast eben angesprochen mit dem Chairshot, wenn du genau drauf hörst, dann hörst du tatsächlich auch, dass es viel heller, ganz anders klingt, als guck dir mal Chairshots, die beispielsweise Mick Foley von The Rock bekommen hat. Da haben wir einen ganz anderen, dumpferen Ton. Also ich will nur sagen, da muss man wirklich ein bisschen drauf gucken und vielleicht ein bisschen ein paar Prozent von der Empörung abziehen. Du hast eben Smoke and Mirrors angesprochen, bei der Spritze ist safe so. Das ist halt tatsächlich, sieht eklig aus und denkst, oh Gott, und ich muss dann zwischenzeitlich schon lachen, weil ich gedacht habe, naja, ich wusste schon um die Wirkung des Ganzen. Der Cinderblock, wenn da irgendwas schief geht und da Kopf drauf knallt, dann ist die Scheiße ganz anders. Das haben sie aber gut geworkt und safe geworkt. Also insofern hoffe ich, dass es allen gut geht, da bin ich ganz sicher, und dass sie jetzt erstmal die Zeit haben, aber es waren ein Match, das natürlich die Brutalität hatte, aber es hatte auch die Nuancen, es hatte auch die Situation am Ende, es hatte die Mimik. Und bezüglich der Mimik muss ich echt meinen Hut ziehen, wie gerade auch wie ein Swerve am Ende, der noch die 2 zeigt und damit immer noch lächelnd Hangman ins Gesicht blickt, immer ihn noch nicht gehen lässt, so dieser diabolische Blick von Swerve. Und am Ende, gerade die letzten Szenen dieses Pay-Per-Views, wo Hangman eigentlich noch mal ganz kurz runter will, auch noch mal vielleicht überlegt, soll er Swerve vielleicht doch noch helfen? Hat er da gerade Schindluder getrieben? Hat er tatsächlich ihn wirklich verletzt? Und dann geht er wieder zurück und dann die letzten Szenen, dann sehen wir einen quasi Verrückten, kann man schon sagen, ja, deranged Character mit Hangman, der dann wild lachend, diabolisch hineinblickt. Das waren so in der Sachen Charakterwandlung, geht ja dann auch durch den Heel-Entrance wieder durch. Das war schon krass.
Ja, alles fantastisch gemacht, haben so beide auch nochmal gezeigt, dass sie das jetzt auch sehr gut können. Sorry, ich muss nochmal ganz kurz eine Rolle rückwärts machen zu dem Thema Gewalt, weil ich,
klar,
du hast gerade noch einen super, super interessanten Punkt angesprochen. Und ich glaube, da vermischt sich einfach auch in der Wahrnehmung immer sehr viel. Also Sicherheit von den Workern ist das eine, die sollen natürlich immer gewährleistet sein, das liegt uns auch am Herzen. Dann ist es natürlich einfach dieser persönliche Geschmack, und was ich bei ganz vielen Fans und Beurteilungen, das ist, glaube ich, vor allem eine Online-Krankheit mit reinmischt, ist ja immer dieses, wie gut ist das fürs Geschäft, Gedanke, der da immer mit reinkommt an der Stelle. Und da habe ich auch gestern schon wieder abenteuerliche Sachen gesehen mit, die Frauen, die Anzahl der Frauen, die AEW gucken, ist ja nachweislich runtergegangen, das liegt an sowas, wo ich immer denke, das ist unwissenschaftlicher Bullshit tatsächlich. Also das ist in keinster Form in irgendeiner Form bewiesen. Es ist nicht mal bewiesen, dass Frauen, die Wrestling gucken, weniger Gewalt sehen wollen im Wrestling oder dergleichen. Da gibt es keine Erhebung zu. Das weiß man einfach nicht. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass einige Leute wahnsinnige Probleme damit haben, die eigene Meinung einfach oder den eigenen Geschmack einfach als Begründung dafür ranzuziehen, warum sie etwas mögen und warum sie bestimmte Sachen nicht mögen. Es muss immer in irgendeiner Form objektifiziert werden. Man muss immer sagen, ich habe einen Grund dafür, dass mir das nicht gefällt. Und dann wird halt gesagt, das ist zum Beispiel schlecht, weil das ist schlecht für die Ratings oder das ist schlecht für TV-Verträge oder das ist schlecht, weil das ist gefährlich oder dergleichen. Und bei genauerer Betrachtung lässt es sich dann oft gar nicht haltbar. Und ich glaube, ganz oft ist eigentlich die einfache Meinung, ich will es nicht sehen Und das ist völlig fein. Also es gibt Sachen, die kann ich mir nicht angucken. Also ich habe das gestern auch in einem Forenbeitrag, den ich seit langer Zeit zu dem Thema wieder geschrieben habe, weil mich das einfach juckt, das Thema. Ich könnte mir nichts angucken, wo es in irgendeiner Form Richtung Fingernägel geht. Es ist für mich ein totaler Ick-Faktor, wenn da irgendwie jemand mit irgendwas unter den Fingernagel stechen sollte oder sowas. Ich würde sofort ausmachen. Ich könnte es nicht gucken. Ich weiß aber, dass das für andere völlig egal ist. Genauso wie es Leute gibt, die Spaß dann haben, Saw-Filme zu gucken oder dergleichen, wo ich auch nichts für mich draus ziehe an der Stelle, was auch fein ist. Und dann muss man vielleicht an der Stelle mal irgendwie sagen, ja, das ist dann vielleicht einfach nicht für mich. Dann kann man seine Konsequenzen draus ziehen und sagen, ich gucke jetzt kein AEW mehr oder, was ich vermutlich für vernünftiger halten würde, man überlegt sich das einfach pro Match, ob da sowas kommen könnte und wenn es irgendetwas gibt, was so Deathmatch-Qualitäten hat, auch bei zwei Wrestlern, die das in der Vergangenheit gemacht haben, dann könnte man auch einfach dieses Match meiden. Aber wenn man jemand sagt, ich möchte die Shows deswegen nicht mehr gucken, hey, dann ist es okay, das ist auch fein. Das gibt auch super berechtigte Beweggründe, sage ich mal, wenn jemand mit Kindern zu den Shows geht und nicht weiß, was ihn erwartet, dann ist das natürlich auch scheiße, verstehe ich total. Aber generell würde ich mir einfach wünschen, dass Leute und User und Leute, die sowas reviewen, sich mehr dazu trauen würden zu sagen, mir gefällt das nicht, anstatt zu sagen, immer dieses mir gefällt das nicht, weil das ist nämlich aus den Gründen schlecht. Weil das ist im Endeffekt einfach nicht so.
Also ja, ich finde es tatsächlich ganz spannend, was du ansprichst, weil das ehrlich gesagt eine typische Online-Krankheit ist, weil man immer versucht, sowas zu objektifizieren und gleichzeitig aber auch pseudo-objektiven Fakten zu füttern. Was du angesprochen hast, ist jetzt genau das Ding. Leider wird es aber auch vorgearbeitet, beziehungsweise vorgelebt. Ja. Weil wenn ich mir angucke, was Mark Henry in seinem unsäglichen Podcast dann so macht, die ganzen großen, ehrlich, hört es böse an, aber die ganzen Großmäuler, wie auch Bubba Ray Dudley und so weiter und so fort, die labern genau diese Scheiße auch und versuchen sie mit objektiven Fakten zu füttern. Und dann kommt aber mal jemand, das haben wir ja vor ein paar Monaten auch gesehen, das Swerve hat sich bei so einem dieser Podcaster mal da war und dann Fakten gedroppt hat und die dann nicht mehr wussten, wie sie damit klarkommen, weil da haben sie zum ersten Mal gehört, wie es wirklich ist. Und das ist halt genau der Punkt. Und das ist ärgerlich, wenn dir ein Produkt nicht gefällt, ist das doch vollkommen cool. Und das ist doch deine Meinung und das ist doch dein Gefühl, entweder sowas zu konsumieren oder nicht zu konsumieren. Ich glaube, das ist doch okay. Das ist aber okay deswegen. Aber dann irgendwas heranzuziehen und dann irgendwie was aufzumachen, zu sagen, ja, also, aber das sieht man auch daran und deswegen ist es auch nicht gut, dann sag doch einfach, dir gefällt das Produkt nicht. Oder sag einfach, ich gucke es eigentlich generell nur, um es zu hassen oder irgendwas zu finden, was mir nicht gefällt, weil das gibt es mittlerweile auch. Es gibt einfach so viele Leute, die keine gute Zeit dabei haben wollen. Aber dann mach das doch nicht. Also ne, das erleben wir bei allem. Es gibt auch Leute, die keine Ahnung, WWE Pay-Per-View gucken und dann sagen,
reichlich, die haben es erfunden, sage ich mal.
Genau, und das ist scheiße. Aber dann guckt's doch nicht, ohne Scheiß. Ja. Ich war bei Bash in Berlin, hat eine coole Zeit, es hat mir gut gefallen. Ich kann trotzdem sagen, dass der Main-Event halt echt 30 Minuten ganz schön lang ging, aber ich hatte eine gute Zeit, die Fans hatten eine super Zeit, es war ein schöner, gelungener Abend aus die Maus, so, weißt du? Und dann muss ich doch nicht immer das Salz in der Suppe suchen, das machen wir hier schon, obwohl wir
wie gesagt, wenn sich jemand wirklich an was stört, dann kann er das von mir auch sagen, dann kann er auch sagen, ich fand das scheiße, weil, genau. Das ist ja auch in Ordnung, aber
nicht, wie gesagt, zu sagen, deswegen und so weiter.
Ja, also dieses Objektifizieren, das nervt halt ungemein. Jemand hatte gestern auf dem Cyberbot in der Diskussion Tarantino reingebracht und das fand ich einen ganz guten Querverweis, weil gar nicht mal, weil ich der weltgrößte Tarantino-Fan bin, bin ich absolut nicht. Ich kann die Filme von Tarantino, die ich jetzt wirklich toll finde, kann ich an der Hand abzählen, glaube ich. Was immer noch eine gute Quote ist, fairerweise. Tarantino-Filme sind, glaube ich, ganz gut, weil sie in vielen Bereichen immer einen Schritt zu weit gehen, sag ich mal. Ne? Da wird irgendwie, keine Ahnung, da wird die Szene nochmal extra blutig gemacht und da wird Adolf Hitler nicht nur erschossen und stirbt, sondern wird dann nochmal von der Minigun zersägt zum Schluss. Und ja, da kommt nach einem Roadtrip, einem Roadtrip-Movie, der eine Stunde lang oder eine Dreiviertelstunde lang einfach cool war und ein cooler Roadtrip-Movie war, kommen dann selbstverständlich Vampire. Und damit musst du als Zuschauer klarkommen oder du tust es eben nicht. So, jeder dieser Filme macht in der Hinsicht meistens irgendetwas Neues und stresst dich auf diese Art und Weise erneut. Und das finde ich dann auch immer völlig legitim zu sagen, ey, ich habe hier keinen Bock auf komische Hongkong-Kino-Hommage. Wenn ich das sehen möchte, gucke ich Hongkong-Kino. Oder das ist mir zu blutig und zu brutal. Ich habe keinen Bock drauf. Oder ich habe keine Lust auf Vergewaltigungsszenen. Oder ich habe keinen Bock auf fucking Vampire. Das sind alles legitime Punkte. Aber was halt nicht legitim ist, ist zu sagen, ja, ich finde das mit den Vampiren scheiße, weil das macht man im Roadtrip-Movie nicht. Wo du denkst, ja, aber der hat's halt gemacht. So, er hat's halt jetzt so gemacht. Das ist der Film. Komm damit klar oder guck was anderes. Das ist halt Kunst. So, das ist, kannst auch mit Sachen brechen. Das ist Sinn der Sache, auch mit Sachen zu brechen. Und so ist es beim Catchen halt auch. Und wenn die Leute sich da, wie gesagt, alles unter natürlich immer unter der Prämisse, dass es nicht gefährlich ist oder gefährlicher ist als das, was sie sonst tun, ist es halt einfach ein Stilmittel und damit muss man halt klarkommen. Und wenn man halt sagt so, ey, das gefällt mir nicht, dann ist das fein. Genauso wie man sagen könnte, es ist mir, die Matches sind mir zu lang oder es gibt mir zu viele Titel oder genau. Ich habe keine Lust auf japanisches Wrestling in meiner US-Show oder whatever. Aber da halt jedes Mal zu sagen mit, ja, das ist blöd, weil dann kommen die nächsten TV-Verträge, da kriegen die 100.000 Euro weniger. Da lege ich dann auch einen Kranz nieder am Grab des unbekannten Wrestling-Promoters. Also ganz im Ernst, das ist doch wirklich dann, also was... Ja. Ist doch bla.
Ich denke auch. Aber ich glaube, man kann daraus ziehen, es ist absolut nachvollziehbar, wenn Leuten auch Spots einem nicht gefallen. Wie gesagt, ich hatte mit dem Chairshot hatte ich ursprünglich so ein bisschen meine Probleme, habe dann aber nochmal genauer nachgeguckt und bin dann jetzt auch sowieso, ich gebe denen den Benefit of the Doubt, weil das halt auch genau das ist, wie AEW arbeitet. Ne? Sie arbeiten, MJF und Swerve werden jetzt längere Zeit raus sein und nicht, weil sie original verletzt sind, sondern weil sie ein bisschen Off-Zeit bekommen. Was genau auch der Sinn davon ist, übrigens, dass Leute gut bezahlt werden, ist auch nicht schlimm im Wrestling übrigens. Will ich noch ganz kurz sagen,
doch, Leute, das ist ganz schlecht für dieses Business und ich lebe für dieses Business. Ich bin marktwirtschaftlich gepolt. Ich gucke Wrestling aus dem Stand eines Jungliberalen. Das ist so, habe ich da Spaß dran. Das ist richtig toll.
Ist nicht zu fassen. Wenn die Geld dafür bekommen mit einem Riesenvertrag, dann ist es schön. Und wenn Swerve jetzt einen Monat oder zwei Monate zu Hause sitzt, sein Geld zählen kann, weil er halt jetzt die letzten Wochen krass abgeliefert hat und jetzt einfach mal ein bisschen Regenerationszeit bekommt, Zeit für seine Familie.
Nee, das lässt mir keine ruhige Minute. Kann ich nicht mehr schlafen, wenn das der Fall ist.
Oh Mann, ihr Lieben. Also, es waren anstrengende, geile Wochen, muss ich sagen. AEW hat absolut abgeliefert und ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen. Mit neuen Erzählungen, wie es jetzt weitergeht, was passiert jetzt bei Dynamite, wie geht's weiter mit Jon Moxley und Co. Wird Mercedes Moné irgendwie zu einem guten Abschluss noch finden, noch gute Matches raushauen? Osprey und Ricochet werden sie in den nächsten Wochen bringen. Kann irgendwie Bryan Danielson zurückschlagen gegen die Posse um Castagnoli und Moxley? Wir werden es sehen. Aber das Geile ist, ich habe so gerade ein bisschen das Gefühl, die Leichtigkeit ist zurück bei, auch wenn das natürlich sehr düster war, All Out, aber die Leichtigkeit ist bei AEW ein bisschen ein Stück weit zurück. Die hat man ja im letzten Jahr nach der ganzen Punk-Sache echt ein bisschen verloren und hat versucht, wieder dahin zu kommen. Aber ich glaube, jetzt flutscht es einfach gerade wieder ein bisschen besser.
Ja, noch lachst du, aber wenn erstmal alle Frauen abgeschaltet haben wegen der Spritz und der nächste TV-Deal 0,1% weniger abwirft, dann ist das Geheule wieder groß. Nein, es ist wunderbar, es ist wirklich sehr gut, es ist sehr guter Turnaround, es macht Bock auf mehr, es gibt rote Fäden und einfach so weitermachen, dann findet sich auch der Rest und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, AEW zu folgen und das Tal, wo wir jetzt drin waren, ist erstmal wieder raus. Jetzt können sie gerne noch ein bisschen an den TV-Shows auch feilen, dass die ein bisschen schöner zu gucken sind und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ja, auf jeden Fall. Also Dynamite kann ich schon sehr, sehr gut gucken. Ich hatte bei Collision zuletzt, ging es jetzt auch wieder besser, aber auch so ein paar Probleme sehe ich genauso. Also da kann es noch ein bisschen runder werden. Und dann haben wir echt einfach, ist einfach ein krasser Kader. Beast Mortus steht eigentlich auch in den Startlöchern, dass da noch mehr passiert. So viele Leute. Und ich bin gespannt auf die zweite Welle, die jetzt beispielsweise in der Women's Division kommt. Wie geht's weiter mit Statlander? Was passiert mit Nightingale? Kommt vielleicht Queen Aminata noch weiter hoch? Weil ich glaube, die macht uns auch alle ganz viel Freude. Also da ist einiges am Start und wir bleiben dran. Ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut. Jesper, war eine runde Sendung, würde ich sagen. Und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann, tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.